Hallo und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit dem neuen Kinofilm von Dominik Graf, Fabian oder der Gang vor die Hunde.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und mir fällt gerade ein, dass ich das immer gleich sage, bis auf beim letzten Mal, da habe ich es anders gesagt. Hi Lukas.
Hallo Lukas, fällt mir auf, dass ich das auch immer wieder sage.
Ja.
Schön, dass wir wieder hier sitzen, sage ich auch immer.
Absolut, ja.
Zu einer weiteren Folge, ja, der Film Fabian oder der Gang vor die Hunde, ihr habt es schon im Intro gehört, steht uns im Kern der Folge vor der Brust. Doch, bevor das der Fall sein wird, gehen wir doch nochmal so ein bisschen drauf ein, was wir so in letzter Zeit gesehen haben.
Genau, ja, können wir gerne machen. Was ich das letzte Mal gesehen habe, ich habe mir nochmal den Film angesehen, den wir eigentlich schon lange besprechen wollten, nämlich Freaks von Todd Browning, dein Pick, der so ein bisschen hinten runtergerutscht ist durch das neue Format und die zwei Kinofilme, die wir gesehen haben. Das mit Fabian war jetzt auch eher so eine spontane Aktion, weil ich halt überall gelesen habe, dass der Film der absolute Wahnsinn ist. Mhm. Und da habe ich gesehen, ach, da läuft ja in Erfurt im Kino, da kann man den nochmal besprechen. Von daher habe ich Freaks mir nochmal angeguckt, um das nochmal so ein bisschen zu aktualisieren, was wir dann vielleicht nächsten Mal, also ist jetzt so geplant, beim nächsten Mal besprechen, genau, mal gucken, ob noch was dazwischen kommt. Ne? Mhm. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel gesehen. Ich habe an einem Abend, habe ich allerdings was sehr, sehr Tolles gesehen, und zwar hatte ich wieder ein bisschen Lust auf David Lynch und habe mir Blue Velvet angeguckt.
Mhm. Zum ersten Mal?
Zum ersten Mal, ja. Den ich auch ziemlich, ziemlich großartig fand. Ich habe was viel Weirderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber der Film ist hat meine Erwartung, was so, ob ich das gut finden werde, so in dieser Hinsicht, hat er extrem erfüllt. Und vor allem hat er so ein bisschen, ich bin ja auch nebenbei am Twin Peaks gucken, hat er so ein bisschen auch eröffnet, dass man, glaube ich, das Werk, oder mich auf den Gedanken gebracht, dass man das Werk von David Lynch, glaube ich, so ein bisschen als Gesamtwerk betrachten muss, weil ich auch in Blue Velvet, das ist ja der Film, der vor Twin Peaks kam, bevor die Serie gestartet ist, also der Film kam 86 und Twin Peaks ist 1990 gestartet, Wild at Heart kam noch dazwischen, stimmt, 1990, oder kam danach. Auf jeden Fall auch 1990, egal. Irgendwo da, ja. Und da ist mir auch aufgefallen, so einzelne Szenen oder einzelne Momente, die auch direkt wieder einen Bezug zu Twin Peaks herstellen. Also eine Szene, die wirklich 1:1 aus Twin Peaks ist und die einen auch so ein bisschen in diese Beziehung zwischen Realität und Traum reinschmeißt, die bei David Lynch, glaube ich, immer so ein bisschen auch drin ist. Ne? Also das ist wirklich, es war auch insgesamt ein toller Film, hat mich mit sehr vielen Gedanken zurückgelassen. Fantastisch. Und dann habe ich mir am selben Abend noch gedacht, ey, du hast nicht mehr so viel Zeit abends, jetzt noch eine Folge Twin Peaks. Und da habe ich die erste Episode der zweiten Staffel mir angeschaut, habe festgestellt, gut, die geht 1,5 Stunden, habe ich dann aber trotzdem angeguckt. Und da geht's dann, habe ich so das Gefühl, geht es dann schon eher mit dem richtig krassen Scheiß los. Also ohne zu viel zu verraten, da geht es eher in die Richtung von dem, was ich mir gedacht habe, so in welche Richtung Twin Peaks geht.
Ja. Gehen die Folgen in Twin Peaks alle in dem Dreh 1,5 Stunden, Stunde?
Nee, das war bis jetzt nur bei dem Pilotfilm so, der ging 1,5 Stunden, und jetzt bei der Eröffnungsepisode der zweiten Staffel. Ansonsten gehen die Folgen alle so um die 40 bis 45 Minuten. Genau.
Cool. Ja, mehr. Habe ich ja auch alles noch vor mir. Schiebe ist noch vor mir her, der Respekt ist noch ziemlich groß.
Ja.
Sich so einen Film dann mal, vor allem abends, zu Gemüte zu führen. Dann wird man dann ja dann doch, auch als noch nicht allzu alter Mensch, dann schon immer mal müde, und ich möchte mich immer davor bewahren, bei irgendeinem Film müde zu werden, auch wenn ich jetzt mal gehört habe oder gelesen habe, dass das dann doch legitim und gar nicht so ein schlechtes Zeichen sein soll. Aber letztendlich verpasse ich dann ja doch Teile des Films, und da möchte ich mich wirklich gerade bei solchen Filmen, die man ja nun nicht alle Tage sieht und alle Tage sehen möchte, was auch gut so ist, den mal oder die mal zu sehen. Ja, sind alle da? Habe ich alle glücklicherweise mein Besitz, aber bis jetzt ist es nur bei Mulholland Drive und Eraserhead geblieben.
Haben wir zusammengeschaut, Eraserhead.
Richtig. Ja. Ja.
Das war ganz schön.
Habe ich noch eine sehr gute Erinnerung und ich habe auch wirklich Bock drauf, den nochmal zu sehen.
Mhm.
Weiß nicht, die Faszination Lynch hat sich jetzt irgendwie dann doch, ja, indirekt ergeben. Also nicht durch seine Filme, sondern einfach so auch so durch sein Schaffen abseits.
So ein bisschen vielleicht die
filmischer Werke, auch ja. Was auf so auf YouTube publiziert, sein Forecast. Das ist ganz lustig und ja, um den Mann besteht halt eben auch ein Riesenkult.
Es ist so eine Star-Persona, ne? Also es ist, er konstituiert sich auch ganz klar irgendwie so als öffentliche Kunstfigur irgendwie, ne?
Ja.
Das macht so die Faszination von dem Typen
wahrscheinlich. Aber man kauft sie ihm auch ab.
Also absolut,
wenn er da dann in seinem Stuhl sitzt und mit verkauerter Miene einem irgendwas über das Leben erzählt oder wie er so seinen Tag strukturiert oder wie er so auf Ideen kommt und wie er Ideen festhält und Ideen weiterverarbeitet, dann klingt das einfach alles sehr, sehr schlüssig und man hört ihm auch einfach gern zu. Also wenn er einen Podcast gründen möchte, möchte ich ihn dazu ermuntern, das zu tun. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich könnte ihn, glaube ich, sehr lange zuhören.
Aber du kannst ja auf YouTube immer noch jeden Tag den Weather Report von
genau,
ihm gucken. Er hat seinen eigenen YouTube-Channel.
Genau.
Große Empfehlung, es ist sehr toll.
Ja.
Ja, was hast du so gesehen in letzter Zeit?
Ich habe auch nicht so viel gesehen, aber dann doch auch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange, glaube ich, mal am besten vorn an. Ich suche jetzt einfach mal so 2-3 Filme raus. Der erste war Big Trouble in Little China. Carpenter hat mir noch gefehlt auf der Liste. Gab es ja oder gibt es auch derzeit noch bei Netflix kostenlos, also im Stream zu schauen. Und ja, hat mir sehr gefallen. Ein sehr, sehr amüsanter, ein sehr, sehr bunter, schriller Film, der mir genau das geboten hat, das ich in der Situation gebraucht und auch erwartet habe. Dieses vordergründig leichte, komödienhafte, satirische, ironische Treiben mit natürlich coolen Figuren, also ja, ist alles furchtbar, wirkt alles erstmal furchtbar lustig, aber dann doch ist natürlich ein John Carpenter-Film und da steckt dann doch auch irgendwie immer noch was dahinter und darüber zu philosophieren, darüber nochmal nachzudenken, habe ich mal kurz gemacht, hat mich auch mit ein paar interessanten Gedanken zurückgelassen. Ich glaube, du hast ja sogar mal einen Text dazu geschrieben.
Ja, aber der ist gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Also ich würde da heute viel formalistischer rangehen und viel mehr drüber nachdenken, wie der Film eigentlich gemacht ist und was kann ich aus der Form dann ziehen. Von daher finde ich meine alten Texte eigentlich alle gar nicht mehr so geil. Aber ich würde so die Grundthesen, auf die ich gekommen bin, ich glaube irgendwas mit auch Phallus-Symbolen, mit dem Truck.
Ja.
Und vor allem mit dieser mit dieser Dekonstruktion des Actionhelden der 80er Jahre eigentlich, ne? Weil er ja eigentlich die ganze Zeit nur passiv ist und hin und her geschoben wird, ne? Und eigentlich gar nichts macht. Da würde ich immer noch dran festhalten, ja. Würde ich sagen.
Ja. Aber auch toll besetzt mit Kurt Russell.
Hat schon Spaß gemacht
und Kurt Russell scheint auch immer so ein Magnet zu sein für Filme, in denen Phallus-Symbolen eine große Rolle spielen. Wenn wir vielleicht noch irgendwie an Quentin Tarantino denken.
Ach, natürlich, ja klar, du hast recht.
Truck und da eben dieser.
Ich frage dich das immer wieder, weil ich immer vergesse, was du schon alles gesehen hast. Hast du den mal gesehen, Death Proof?
Death Proof habe ich einmal gesehen.
Death Proof hast du einmal gesehen?
Ja, sogar in Begleitung und meine Begleitung fand den auch sehr, sehr gut.
Ach, ja.
Gerade durch dieses ja dann doch brachiale Ende, das ist dann nochmal so ein aufheiternder Moment für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist, hoffe ich mal. Auf jeden Fall immer extrem lustig. Ja, Death Proof, auch eine große Empfehlung, möchte ich auch wieder mal sehen. Habe ich nur einmal gesehen, aber in sehr, sehr guter Erinnerung.
Ist ja in meinen, ist ein bisschen unpopuläre Meinung, aber ist ja in meinen Top 3 Tarantino-Filmen. Ne? Es ist lustig, weil aus meine Top 3 Tarantino-Filmen bestehen aus Pulp Fiction, da kann sich jeder drauf einigen, gefühlt. Ja. Und den, ich glaube, mit Abstand unbeliebtesten von beiden, nämlich Jackie Brown und von allen, nämlich Jackie Brown und Death Proof.
Aber ist Jackie Brown wirklich der unbeliebteste oder einfach der so hinter diesen ganzen Kultfilm so ein bisschen abfällt.
Also ich glaube, dass er, ja. Unbeliebt ist vielleicht ein bisschen hart gewesen, das stimmt. Aber wenn man so sich so von irgendwelchen populären YouTubern oder sowas eine Listen anschaut, was sind so die besten Tarantino-Filme, dann sind ist Death Proof ist immer ganz hinten.
Natürlich. Komisch eigentlich,
ja. Ja, das, weil es so eine Trash-Ästhetik hat, ne? Und Trash wird immer so als schlecht dann auch betrachtet, ne? Oder schlechter. Und Jackie Brown ist, ist auch immer so ein bisschen hinten dran. Weiß nicht. Also gut, Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood sind ja auch ein bisschen kontrovers, ne?
Aber, ja. Stimmt. Vielleicht, aber ja, vielleicht mittlerweile. Die drei bekanntesten werden dann ja Pulp Fiction, Django und Inglourious Basterds.
Genau, das ist so, das bildet so immer die Top 3 eigentlich, ja.
Ja, ja, was hast du noch? Ich sag mal, was ich noch gesehen habe, und zwar war das von Paul Thomas Anderson, The Master. Habe ich mir auch mal zu Gemüte geführt. Hatte ich wirklich wahnsinnig viel Lust drauf. Joaquin Phoenix und
Jetzt kommen wir ja auch nicht zu einem Philip Seymour Hoffman.
Philip Seymour Hoffman mal in Aktion zu sehen und auch wirklich in Aktion. Denn das ist schon ganz schön, was da zwei Schauspieler im Medium-Film so vermögen. Also wird natürlich durch die zwei Charakterköpfe, ich möchte jetzt eigentlich nicht zu viel spoilern, getragen durch diese Dualität, aber auch durch diese Art von Freundschaft, die da aufkommt und die Themen, die da drin ja verbaut werden, sind gar nicht mal so interessant, zumindest für mich gewesen. Aber die Ästhetik des Films, die Filmsprache, auch wenn das immer so ein großer, schwammiger Begriff ist, aber ich glaube, wenn man den Film sieht und wenn man vielleicht auch so ein Fable oder so eine Vorliebe für Schönheit im Film hat, die gerade bei Paul Thomas Anderson, auch bei There Will Be Blood, ein weiterer großartiger Film von Paul Thomas Anderson, einfach da sind, dann ist das schon ein ganz schönes Erlebnis. Ich habe natürlich danach nach so ein paar Kritiken geforscht und bin auch auf Negativkritiken gestoßen, die Paul Thomas Anderson im Allgemeinen so ein bisschen in Abrede stellen oder beziehungsweise dessen ja filmschaffende Qualität. Konnte ich mich jetzt nicht mit so identifizieren. Dafür war The Master für mich einfach zu immersiv, also bildgewaltig, auch wenn eigentlich die Handlungen, die Filme gehen halt immer relativ lang, auch ich glaube 140 Minuten, bisschen weniger sogar, viele Dialoge, viele langsame Bildsequenzen, viele Gesichter, und einfach ist immer so ein, ja, so ein ganz langsames, sachtes Pulsieren in der Handlung und im Vordergrund stehen einfach Schauspieler als Schauspieler, nicht mal als Figur. Also man hat da schon irgendwie die Figur im Film gesehen, aber man hat in der größtenteils einfach Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman gesehen in Aktion. Diese brillieren da natürlich begnadete Schauspieler. Ja, war ein toller Film.
Denkst du, dass es intendiert? Also, dass man auch bewusst gesagt hat, wir suchen jetzt Stars und holen direkt was irgendwie, weiß nicht, versuchen irgendwie Bezüge zu deren Filmografie herzustellen, zu einzelnen Filmen oder so? Oder hast du das Gefühl, das war nicht so?
Also das kann man auf jeden Fall ja schon hineininterpretieren. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt die erste Wahl von Paul Thomas Anderson waren. Oft ist es ja so, dass die erste Wahl dann, was ist, ich sage jetzt zum Beispiel bei Mandy, war es nicht Nicolas Cage, sondern irgendein anderer Schauspieler. Mhm. Im Endeffekt ist es Nicolas Cage geworden, der das dann aber auch wieder auf seine Art und Weise super gemacht hat und dann eben doch eigentlich die bessere Lösung gewesen wäre. Ob das jetzt hier so war, weiß ich gar nicht. Aber wenn du mich jetzt fragst, also man hätte es mit diesen beiden Charakterköpfen, und es sind Charakterköpfe, gar nicht besser treffen können. Mhm. Also das ist einfach auch rein äußerlich besteht schon ein Kontrast und auch in der Art und Weise zu spielen. Philip Seymour Hoffman eher so dieses, ja, dieses integre, laszive, schon so auch mit so einem leichten Humor. Kommt auf die Rolle dran, Roter Drache war das vielleicht nicht so. Zum Beispiel, ich denke immer an Big Lebowski. Und es war eine grandiose Rolle. Auch wenn er da nicht so viel Screentime hatte, aber das war so der erste Kontakt mit Philip Seymour Hoffman. Mhm. Und da erinnere ich mich immer wieder dran. Das ist einfach super lustig.
Das und ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, da war es Mission Impossible 3, wo er diesen wahnsinnig tollen Bösewicht gespielt hat. Allein diese erste Szene mit der vermeintlichen Erschießung Tom Cruise, ich glaube Ethan Hunt oder so heißt er im Film. Ne?
Richtig.
Ja, ich hab die Filme zu wenig gesehen. So, gerade noch erinnern. Ja, genau. Man muss auch sagen, er war so ein bisschen das einzig richtig Gute an dem Film. Ne? So.
In Mission Impossible 3, ja, ne? Ich find ihn auch nicht so toll.
Es ist so ein bisschen, aber er ist grandios in dem Film.
Ich hatte auch mal wieder Brian De Palma's Mission Impossible 1 gesehen. Mhm. Den wollte ich jetzt zwar nicht mit anbringen, habe ich ihn auch mal wieder angeguckt zum 200. Mal. Fand ich gar nicht mal so gut, muss ich ehrlich sagen, bei der letzten Sichtung. Aber ja, nach wie vor überstrahlt alles der Mission Impossible Saga Teil 2.
Ah, John
das,
Woo,
ja. Das ist leider so. das unangefochtene Nummer 1, was Mission Impossible betrifft. Und dann habe ich noch, vor wenigen Tagen, Darren Aronofskys Black Swan gesehen.
Ach, okay.
Auch mal angeguckt. Habe ja dann doch schon einige Aronofsky-Filme gesehen und dachte mir, na komm, den hast du hier so in deiner kleinen Videothek da, greifst ihn dir mal raus. 104 Minuten geht er, glaube ich, guckst du dir an. Hat mir auch sehr gefallen, war sehr interessant, hat mich so ein bisschen an Suspiria erinnert, mit diesen Tänzen und diesem Bezug zum Grand Guignol der damaligen Zeit. War eigentlich ein ganz schöner, ja, ich würde sagen, Psychothriller, der dann doch, obwohl der Freigabe irgendwie, ich glaube, FSK 12 oder FSK 16, dann doch relativ ins Mark gegangen ist. War auch ein ganz schöner, guter Film, kann ich wirklich empfehlen. Wenn man wieder Natalie Portman sehen möchte, die macht ja in letzter Zeit gar nicht so viele Sachen, glaube ich.
Nicht so viele,
da kann man sich mal ja, ein Auge holen. Genau, das wären so...
Ihr bester Film natürlich Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Grandioses Meisterwerk. Ne?
möchte ich nichts zu sagen. Kenne ich mich auch zu wenig aus, muss ich sagen.
Ja,
also Episode 1 bis 3.
Ja, das kann man irgendwann nochmal machen. Also die, ich finde die tatsächlich ganz interessant, wenn man sie irgendwie... politisch betrachtet, dann ist das schon irgendwie ein bisschen interessant, aber man darf da jetzt kein ja, cinematografisches Feuerwerk erwarten, sagen wir es mal so.
Gerade in Episode 1 war ja viel, viel Politik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Fast schon zu viel.
Viel Parlamentskram und so, ja, das stimmt. Aber da geht es generell so um Aufstieg von Autoritären und so. Und da gibt es auch wirklich, gerade in Episode 3, finde ich ja immer richtig tolle metaphorische Bilder, wenn es da so einen Kampf mitten im Parlament gibt und die Senatssitze da hin und her fliegen und sozusagen die Demokratie zerstört wird und so. Das ist schon ganz, das ist schon toll. Und das ist dann auch mit dem Score von John Williams in der Kombination schon ganz großes Kino. Auch wenn die Filme natürlich gerade durch ihre Digitalästhetik und die teilweise wirklich furchtbaren Darstellungen, gerade von Hayden Christensen als Anakin Skywalker, schon ziemlich viel Hass geerntet haben. Ich habe auch Episode 1 letztes Mal wieder, aber das ist, na gut, ist schon ein bisschen länger her, auf Disney Plus mal wieder gesehen, weil ich den da mal in HD sehen konnte.
Ja.
Und also diese ersten, da gibt's am Anfang gleich so Szenen, wo zwei Protagonisten oder drei Protagonisten durch so einen Wald gehen und die, da sind noch so größere Druidenschiffe, die gehen da noch so durch. Und das sieht schon ziemlich, ziemlich schlimm aus nach heutigen Maßstäben.
Ne? Ja.
Aber das kann dann auch wiederum zu was führen. Also Digitalästhetik, damit kriegst du mich irgendwie immer. Da kann man viel drüber nachdenken, sagen wir es mal so. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir. Wobei, vielleicht machen wir es auch doch jetzt. Das ist ja nicht ganz so einfach hier bei Fabian.
Ja.
Oder willst du noch was, hast du noch einen Film?
Den das wären meine drei, vier kurzen Filme gewesen.
Okay.
Genau.
Gut.
Ich habe in nächster Zeit auch wieder viel vor. Deswegen, ich finde das ganz cool, dass wir jetzt immer mal so über das reden, was wir noch so sehen, was uns bewegt, was uns vielleicht so geprägt hat in letzter Zeit, auch abseits unserer Kinofilme oder abseits unserer Filmanalysen. Genau, schön.
Gut, dann können wir hier schon mal den ersten Marker dann setzen, den ersten Timecode. Denn dann kommen wir hiermit zu Fabian.
Ich schreib's.
Dann kommen wir jetzt zu Fabian oder Der Gang vor die Hunde von Dominik Graf, würde ich sagen. Ja, erstmal so ein paar Hard Facts. Vielleicht,
sehr
bevor
gern.
Wir dann vielleicht erstmal sagen, wie er uns so generell gefallen hat und dann gehen wir mal in die Analyse rein. Ne? Also erstmal Fabian oder Der Gang vor die Hunde ist eine Romanadaption von Erich Kästner aus dem Jahr 1931. Und ja, Erich Kästner kennt man ja, ne? Und Dominik Graf, muss man sagen, der Regisseur, der ist schon ein bisschen länger im Geschäft, aber ist vor allem Fernsehfilmregisseur. Es ist so ein Regisseur, der gerade so in einem, ja, sag mal so, in einem Cineasten-Indie- Kinofilmbereich in Deutschland sehr geschätzt wird. Das ist so ein bisschen, ich packe den immer gerne in so eine Reihe mit Christian Petzold beispielsweise. Das sind so die Leute, die so die anspruchsvolleren, die cinematografisch auch, das habe ich mir sagen lassen, muss ich an der Stelle sagen. Ich kann dafür nicht bürgen. Ich habe mir das nur von anderen Freunden sagen lassen, die mehr mit, sich mit diesen Leuten auskennen. Die anspruchsvolleren Tatorte und Polizeirufe durchaus
auch machen. Das stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Ne?
Da gibt es so ein paar ziemlich gute Filme. Und Dominik Graf, der ist halt schon sehr, sehr lange im Geschäft und bringt immer mal so alle paar Jahre mal einen Kinofilm raus. Davon hat er gar nicht so viele in seiner Filmografie. Da gibt es Filme wie Die Katze, das habe ich dir ja schon gesagt, den wollte ich mir eigentlich nochmal angucken vor dieser Aufnahme, aber der, da ist die Blu-ray zu spät gekommen. Die Katze ist so ein Film aus den 80ern, Ende der 80er, ich glaube 88 war es. Der Felsen von Anfang der 2000er und Die geliebten Schwestern auch so in diesem Rahmen. Und ja, ich habe tatsächlich sogar mal was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe mir nach der Filmsichtung sogar ein Interview mit ihm angeschaut, weil ich mal wissen wollte, was das für ein Typ ist. Und wo er auch so ein bisschen drüber spricht über diesen Film. Der sollte ja schon längst im Kino sein eigentlich, weil er wurde schon 2019 gedreht tatsächlich, von Ende Juli bis September oder so war das. Und dann kam natürlich Corona dann ne, und der Film musste noch zusammengeschnitten werden. Und da gab es aber schon vor über einem Jahr praktisch ein Interview bei Arteschock, dem Filmmagazin, mit Rüdiger Suchsland. Rüdiger, falls das
hörst. Ich glaube Suchsland.
Suchsland, ja, Entschuldigung. Genau, und da hat er schon so ein bisschen über den Film gesprochen und so und was ihn daran, beziehungsweise was ihn an dem Roman fasziniert. Wie gesagt, der Roman von 1931 trägt allerdings einen anderen Titel, nämlich Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Und der Film trägt aber den Titel, den der Roman ursprünglich haben sollte. Also Fabian oder Der Gang vor die Hunde, so sollte das Ding ursprünglich heißen. Genau. Ja, worum geht's denn in Fabian oder Der Gang vor die Hunde?
Also, wie der Titel schon verrät, geht es um einen gewissen Fabian. Das ist allerdings der Nachname. Der richtige Name ist eigentlich, oder der richtige Vorname ist eigentlich Jakob. Also, die Figur heißt Jakob Fabian. Ja, ein studierter Germanist, ein promovierter Germanist in den 30er Jahren, der zu der Zeit allerdings tätig ist bei einer, ja, ich sag mal, Zigarettenfirma als Werbebeauftragter, der dort, ja, Werbeplakate gestaltet, die mit einem, ja, pfiffigen Slogan ausstattet, dann aber seinen Job verliert, jedoch die große Liebe findet, im bunten Treiben der 30er Jahre in Deutschland, in Berlin, ursprünglich kam er aus Sachsen, und ja, wir werden Fabian auf seinem Weg begleiten durch jene Zeit, die sehr politisch, sehr gesellschaftlich durchrüttelt wird. An der Seite noch sein Freund, der eigentlich im Film nur Labude genannt wird, mit Vorname ja Stefan, auch ein studierter, ich glaube Jurist, der sich, ja sag ich mal, der linken Bewegung hingibt und eher so ein Idealist darstellt.
Er ist, glaube ich, auch Germanist. Also ich glaube, Cornelia, also ja, das Mädchen, was er trifft, die ist Juristin.
Ja.
Und er ist doch, glaube ich, auch Germanist. Er habilitiert doch da auch
zu Lessing.
Zu Lessing, genau.
Ich glaube, zur Aufklärung von Lessing.
Da war es doch Jura dann in dem Fall. Kannst du für vieles verwenden.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte, glaube ich, nur irgendwie drüber gelesen, dass es zwei Juristen gab. Ich weiß es nicht.
Ah, okay.
Aber wie dem auch sei.
Ja.
War ein sehr guter Freund. Die Wege, ja, trennen sich und finden wieder zusammen und ja, wir sehen Jakob Fabian, wie er, ja, sag ich mal, mit der Gesellschaft, mit Erotik, mit Alkohol, mit Nikotin und der Liebe in Verbindung gerät und positiv wie negativ und sein Leben, sag ich mal, arbeitslos bestreitet in jener Zeit. Und das Ganze hat uns Dominik Graf dann eben nach der Romanvorlage aufs Bild gebracht. Und das Bild spielt natürlich hierbei gerade in dem Film eine sehr, 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 sehr große Rolle, wie wir sicherlich noch erfahren werden. Aber soweit erstmal zur groben Geschichte. Also es ist eher ein, ja, schon so ein biografischer oder fast schon milieustudienähnlicher Zugang zu jener Zeit aus einer nicht 100% historischen Sicht. Also wir sehen keinen Historienfilm, sondern es bleibt immer so Bezug, ja, sag ich mal, zur Gegenwart da. Das merkt man auf jeden Fall. Ist auch wieder die Gestaltung, worüber man sicherlich noch sprechen wird.
Auf jeden Fall.
Dafür verantwortlich. Aber ich denke mal, so zur groben Einordnung war das jetzt auch relativ spoilerfrei.
Genau. Das hört jetzt gleich auf.
Ja.
Weil das wir werden auf jeden Fall, wenn wir über den Film sprechen, spoilern müssen, weil sonst kann man das nicht machen. Das ist
sicher.
Ja. Also im Großen und Ganzen kann man ja sagen, ne, er ist Germanist, lebt so in den Tag hinein, Alkohol, Zigaretten, Tabak, ne? Und das hat nicht so richtig ein Ziel, ne? Also lebt so in den Tag hinein,
ja,
ne? Und dichtet nebenbei und trifft dann halt diese Frau. Und dann verändert sich das alles so ein bisschen. Ne? Also eigentlich ist es überhaupt nicht viel Plot. Ne? Das Uninteressanteste vielleicht an der Geschichte ist der Plot.
Es ist nicht viel Plot, aber der Film, das kann man vielleicht noch erwähnen, geht ja geschlagene 185 Minuten oder 187, irgend sowas in dem Dreh, also über 3 Stunden,
ja.
Waren wir an den Kinoplatz gefesselt und haben uns dem Kino im Kinoclub Erfurt angesehen. War eine sehr schöne Sichtung. Und ja, wie du schon sagtest, der Plot an sich lässt sich, sag ich mal, so auf den Bierdeckel fassen. Aber wie das Ganze erzählt wird, ist dann doch schon etwas erhabener, etwas, ja, nicht pompöser, aber auch nicht aufgeblasen. Das trifft es irgendwie nicht. Aber ich habe einen ganz schönen Vergleich gelesen. Der Film ist so lang, wie die Buchlektüre eben auch dauern würde.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, dass, obgleich ich gelesen habe, dass der Film auch Längen hat und dass einige Szenen hätten kürzer sein können und dass der Film statt 3 Stunden auch 1 Stunde hätte gehen können, muss ich sagen, dass ich mich im Kinosaal nicht gelangweilt habe.
Ja.
Also ich hatte keinen Moment, in dem ich mal irgendwie gegähnt habe. Das kommt bei mir immer relativ schnell. Wenn ich irgendwie so leicht müde wäre oder merke, oh, hier, jetzt drifte ich ein bisschen ab, dann wäre ich immer schnell müde, muss gähnen. Das war hier gar nicht der Fall. Ich war eigentlich dabei. Vielleicht hat auch, sage ich mal, so die Bildästhetik dazu beigetragen, dass man immer mal so ein bisschen wachgerüttelt wurde, dass es einfach sehr, sehr viel zu sehen gab. Und dass das Bild eben inkohärent zur Handlung war. Also das Bild war ein Hochhaus und die Handlung ist eine kleine Gartenhütte.
Ja, ja. Schöner Vergleich, ja. Ich finde das ganz interessant, weil Dominik Graf das auch in dem Interview gesagt hat, dass er immer eigentlich so ein bisschen das mit einer gewissen Traurigkeit sieht, aber dass er es immer so ein bisschen schade findet, dass Buchvorlagen meistens so ein bisschen in kleinem Rahmen verfilmt werden. Also er findet, da sollte möglichst viel rein eigentlich von dem Buch. Und da muss man es natürlich auch dementsprechend gestalten, ne? Aber das erklärt dann vielleicht die Länge, weil der Roman auch sehr, sehr groß ist. Und tatsächlich hat er auch gesagt, eine kleine Anekdote, dass seine Tochter ein sehr großer Fan von dem Buch ist und ihn dann auch immer gefragt hat, ja, ist die Szene drin, ist die Szene drin? Und er muss dann immer sagen, nein. Also
ja.
es gibt tatsächlich auch in dem Buch zum Beispiel so eine Szene, in der sich ein Nazi und ein Kommunist gegenseitig beschießen auf der Straße. Das hat zum Beispiel auch nicht reingeschafft, ne, und so, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wir können das, glaube ich, nicht bestätigen, weil wir beide, das war ein bisschen kurzfristig, wir haben das Buch auf jeden Fall nicht gelesen beide, oder hast du es gelesen?
Nein, leider nicht, nein.
Und was ich aber so gehört habe und was Graf zumindest auch so bestätigt hat, ist dass sich der Film sehr, sehr nah an der Buchvorlage hält, mit der Ausnahme, dass die Liebesgeschichte im Film noch ein bisschen ausschweifender erzählt wird. Das ist so der zentrale Unterschied und ansonsten hält sich der Roman da relativ nah dran.
Obwohl im Film selbst auftaucht, dass der Film frei nach dem Roman von Erich Kästner, sage ich mal, gedreht wurde. Also inwiefern da jetzt irgendwelche Gemeinsamkeiten oder irgendwelche Intertextualitäten bestehen, können wir jetzt leider beide nicht sagen. Ich kenne auch von Erich Kästner nur Emil und die Detektive. Das ist ja eher, sage ich mal, ein Kinderbuch, ein Roman für Kinder.
Hat jeder in der Schule mal gelesen.
Genau.
Das Ding, ja.
Und Fabian ist eine, also nach meiner Auffassung, eines der wenigen Bücher, die, sag ich mal, für Erwachsene sind oder für schon zumindest Jugendliche, ältere Jugendliche. Insofern ganz interessant, dass sich Dominik Graf genau den Film rausgesucht hat.
Ist ihm angeboten worden, glaube ich auch.
Ach so, okay.
Ja. Also hat er zumindest so gesagt, ja.
Ja.
Es passiert mir so selten, dass ich Interviews von Regisseuren mir anhöre, weil mich normalerweise der Autor überhaupt nicht interessiert.
Ja.
Aber ich fand es hier, um so den Vergleich, einfach um auch ein bisschen was übers Buch rauszufinden, wie so der Bezug dazu ist, ne? Weil das kannst du ihm vielleicht dann irgendwie auch dann doch glauben. Er wird ja dann nicht rumlügen, deswegen. Ja, genau. Also das, ne, also deswegen ist es lustig, das ist hier, dass ich jetzt hier die ganzen Facts über den Regisseur bringe und über die Meinung des Regisseurs.
Aber ist ja auch mal nicht ganz schlecht.
Absolut.
Ich glaube, der Film wurde auch größtenteils in Görlitz gedreht. Hatte ich mal so drüber hinweggelesen, fand ich aber auch ganz interessant,
dass man
in Görlitz viele Szenen gedreht hat.
Ich meine, die Szenen gegen Ende waren das vor allem.
Ja.
Tatsächlich die, wenn Fabian dann bei den Eltern ist.
Ja.
Ich glaube, der wird schon größtenteils in Berlin der gedreht. Ja.
Also man hat ja diese große Eröffnungsszene, ne? Am, wie heißt das? Ich glaube, Heidelberger Straße oder irgend so.
Ja, genau. Genau.
Diese prunkvolle U-Bahn-Haltestelle oder U-Bahn-Station, die uns dann nach draußen führt in das eigentliche Setting. Aber stimmt, viel Berlin.
Ja. Du hast jetzt schon so ein bisschen die Ästhetik des Films beziehungsweise die Machart so ein bisschen eigentlich schon mit dem Bezug zu dieser Anfangssequenz so ein bisschen angestoßen. Hm? Ich würde vorher noch mal ein bisschen was anderes machen. Ich würde erstmal grundsätzlich ganz gerne wissen, wie fandst du denn jetzt?
Also ich muss ja sagen, ich bin auch wieder relativ spontan auf den Film gestoßen. Ne? Du hattest mich gefragt, du bist auf den Film gekommen. Und ich kenne, sage ich mal so, was deutsche, so Independent-Regisseure betrifft, relativ wenig. Also auch Christian Petzold sagt mir was, aber ich kenne keinen Film. Insofern war es dann schon wieder was Neues, was ich mal gesehen habe. Ähnlich wie schon der Film zum Mumblecore Francis H., was auch wieder, sage ich mal, so eine neue Perspektive auf das Medium Film war. Der Film hat mir schon gefallen. Also die 185 Minuten, die schrecken erst einmal ab. Das ist erst mal so, was will jemand einem denn da erzählen? Zumal es auf einer Romanvorlage von Erich Kästner, was mir auch nicht so im Begriff war, habe jetzt auch nicht so die Ambition gehabt, mich in Erich Kästner reinzuvertiefen, obgleich ich mal Deutschlehrer werden möchte, beziehungsweise ab November dies der Fall sein wird. Kenne ich da nicht allzu viel, weil es ja dann doch immer ja nicht verschrien ist, aber es ist schon so ein bisschen old-fashioned. Erich Kästner ist dann schon so, kannst du nicht mal irgendwie was, wenigstens, was weiß ich, aus den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren raussuchen, muss es denn 100 Jahre alt sein? Deswegen hatte ich da nie so einen Bezug zu. Aber der Film an sich, gerade der Anfang, so die erste halbe Stunde, das fand ich sehr interessant und sehr, sehr merkwürdig. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig. Denn das kam relativ unerwartet. Dominik Graf hatte mir auch nichts gesagt. Du hattest mir schon jetzt im Vorgespräch gesagt, dass der ja bereits 70 ist. Also schon eher eine betagte Persönlichkeit, was so das Filmschaffen betrifft. Und das kam
nochmal schnell gecheckt.
Ja, relativ überraschend. Ist 70?
Ja, ja.
Okay.
Ja, wird 70
nicht. Wird 70. Ja.
Also fast.
Und dann gerade so diese Bildästhetik und diese Varianz und dieses, ja, fast schon, ja, willkürliche klingt jetzt wieder so negativ konnotiert, da können wir nochmal drüber sprechen. Das hat schon einen ganz eigenen Stil hervorgerufen, der unerwartet kam. Dann diese, ich nenne es einfach mal Liebesgeschichte in Berlin der 30er Jahre, der politische Kontext jener Zeit ist, glaube ich, den meisten geläufig, was da so in dieser Zeit so langsam am Schwelen war, was da so hervorkam, gipfelte dann auch im Film im Jahr 1933 zuerst. Und ja, hat mir, kann ich ganz ehrlich sagen, wirklich gefallen. War eine schöne Geschichte, die lang war, aber mich trotzdem nicht gelangweilt hat. Gerade auch so diese Love Story, die Figuren. Wie das Ganze geschrieben wurde, dass auch Fabian, ich nenne einfach Fabian.
Ja, nein, würde ich auch so machen. Ja.
Dass Fabian als Figur etabliert wird, die dann aber doch wieder nicht wirklich in dieser Zeit drin ist, sondern, also ich habe mich auch so ein bisschen so als Betrachter ähnlich wie Fabian gefühlt, dass man so durch diese Zeit schreitet als fast schon außenstehende Person mit einem anderen ich scheue mich vor dem Wort, aber so mit einem anderen Mindset als so dieses Drumherum. Und das war schon ein Erlebnis, da mitgenommen zu werden, obgleich der Film natürlich wahnsinnig lang ist. Also das kann ich nur betonen. Aber ich glaube, da können wir vielleicht noch mal an anderer Stelle drüber sprechen. Aber wie fandst du denn den Film?
Ja, also mir geht's ähnlich wie dir. Die Länge habe ich kaum gespürt. Ich fand schon, es gab zwischendrin so ein paar Längen, die ich dem Film auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich dem das als Schwäche auslegen kann, weil man durchaus einen Case dafür machen könnte, dass das auch so sein muss, irgendwie, ne? Also erzählt theoretisch. Ich war während des Films natürlich, ich glaube, das muss auch so sein, teilweise sehr überfordert. Ne? Gerade durch diese vielen Wechsel, durch teilweise viele Metaphoriken, dadurch, dass man auch gleichzeitig noch die Zeilen auch irgendwie verarbeiten muss und in einen Sinnzusammenhang bringen muss, die aus dem Off erzählt werden sozusagen, beziehungsweise die Figur des Fabian, also Tom Schilling in dem Film, dann sagen, und das ist ja im Prinzip, ne, also wir haben ja im Prinzip mit Fabian den Stellvertreter des Erzählers.
Ja.
Das wird ja ganz deutlich, wenn seine Stimme übergeht in die Stimme des Erzählers. Also er ist Erich Kästner, wenn man so möchte. Die autobiografischen Bezüge sind da. Aber gleichzeitig hat mich das absolut beeindruckt. Und ich habe dann sehr, sehr viel im Nachhinein noch über den Film nachdenken müssen. Es war ein total weirdes Erlebnis, dann nach Hause zu gehen und eigentlich so die Ästhetik der Straße so zu sehen, diese gelben, diese gelben und orangen Straßenlaternen, die dann diese alten historischen Gebäude, also Erfurt hat ja auch eine sehr, sehr schöne Altstadt, gotisch geprägt teilweise vor allem, ne? Dann anstrahlen, das hat schon viel was von den Nachtszenen gehabt, ne? Also es ist schon so ein gewisser Realismus, glaube ich, der hier angestrebt wird, aber da reden wir nochmal im Detail drüber. Ich finde, das ist einer der besten Filme der letzten Jahre.
Okay.
Das muss ich wirklich so sagen. Also ich finde kaum einen Film, in dem auf so eine kreative Weise mit so vielen verschiedenen Mitteln, die einen immer wieder überraschen, eine Geschichte erzählt wird und es dann auch für mich zumindest in der Interpretation beim Nachdenken über den Film derart viel Sinn gemacht hat, dass genau zur jetzigen Zeit so ein Film rauskommt. Ich finde, das ist ein absolut brillantes Ding. Das ist von vorne bis hin, also ist bis jetzt so der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
Ja.
Ne? Also Suicide Squad, tut mir leid an der Stelle. Also es kann auch sein, dass ich jetzt ein bisschen überfordert davon bin, weil es erst zu kurz her ist. Und es ist natürlich eine wahnsinnige Überforderung, weil man jetzt, und das muss man ja auch sagen, ne? Man geht hier in dieses Podcast-Gespräch rein und weiß, fuck, man hat diesen Film nur einmal gesehen, man kann dem eigentlich kaum gerecht werden, ne? Weil es so viel ist. Ja. Aber ich bin absolut hin und weg und vollends begeistert.
Das wundert. Also das wundert mich jetzt nicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass du den Film gut findest. Aber in der Intensität?
Absoluter Wahnsinn.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, okay. Das ist wirklich, ich muss mich wirklich lange dran erinnern, wann ich was Besseres gesehen habe als das.
Und an was liegt es explizit? Was ist so dieser Punch, der sagt, boah.
Es sind, glaube ich, vor allem diese vielen Eindrücke und diese vielen, ja, es sind teilweise sehr große Momente, teilweise aber auch sehr kleine Momente, so ganz kleine Einfälle, wie das einfach mal zwischendrin in einer Szene beispielsweise im Pfeifen aus dem Off kommt, wenn man weiß nicht, woher das ist, ne? Aber trotzdem macht es total Sinn und es hat eine gewisse Wirkung, die ich total sinnvoll finde, wenn man sich so reindenkt in das, was er da, glaube ich, machen wollte oder was da gemacht werden musste. Und das ergibt für mich von vorne bis hinten alles Sinn. Ich finde, der Film hat dann im Endeffekt, er hat so ein paar Schwächen, aber trotzdem hat mich dieser Film mit einem Gedankengebilde zurückgelassen, dass ich das für mich fast ausblenden kann. Also das sind dann diese Längen und das Sinn ist dann auch, jetzt kommt der größte Spoiler, das ist auch dieser sehr abrupte, das sehr abrupte Ableben, das Fabian gegen Ende, das kam ein bisschen komisch. Aber das ist, glaube ich, aber selbst das macht dann wiederum bei längerem Nachdenken irgendwie Sinn, finde ich, weißt du? Aber ich würde sagen, wir sprechen mal im Detail drüber.
Ja, wenn ich das mal schon übernehmen darf.
Ja.
Also ich hatte mir da auch schon irgendwie Gedanken drüber gemacht, wie dieses wirklich unerwartete Ende dann zusammenpasst. Also wir haben eine Liebesgeschichte, die dann wirklich zu einer, also spätestens an dem Punkt, aber deutlich an dem Punkt zu einer tragischen Liebesgeschichte wird, wie man es eigentlich, ja, sag ich mal so, aus der Zeit der, sag ich mal, Aufklärung kennt, oder der Zeit der Romantik oder keine Ahnung, mit oder zu Zeiten Shakespeares. Das sind ja dann wieder ganz klassische und etablierte Motive. Denken wir vielleicht auch an Titanic von James Cameron.
Ja.
Call Me By Your Name, die man da wiederfindet, dass ja das eine Liebchen dann irgendwie ablebt, verschwindet aus dem Leben flieht, des anderen. Und da habe ich schon versucht, das Ganze mal aufzugreifen. Aber dafür müsste ich jetzt, ich möchte dir da nicht in die Bresche springen, ein größeres Fass aufmachen.
Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig.
Ja.
Also es ist tatsächlich, man muss, glaube ich, diesen Film wirklich strukturell von vorne bis hinten ganz langsam aufrollen. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil ich habe auch im Nachdenken darüber gedacht, wenn wir direkt mit der Ästhetik anfangen, dann muss man schon so viel eigentlich von der Interpretation vornehmen,
genau,
weil das sehr eng zusammenhängt miteinander.
Also wir können es mal im Hinterkopf behalten.
Ja, gerne.
Inwiefern das Ende oder das Ableben Fabians dann wirklich irgendwie zum Film passt oder zumindest zum Narrativ des Films. Auch wenn es abrupt kommt und vielleicht nicht zu einer klassischen oder vielleicht nicht zu der Dramaturgie passt, die der Film, das stimmt aber auch wieder nicht. Also eigentlich passt es, weil Dominik Graf eben den Film gemacht hat. Und wenn man eben die Ästhetik und die ganze Erzählweise im Vorhinein auf das Ende vielleicht so projiziert oder das zumindest im Hinterkopf behält, dann macht das schon irgendwie sehr viel Sinn, auch wenn es wirklich abrupt kommt, dass es in dieser Form endet. Da dann schon ein kleines Überraschungsmoment, also man konnte es jetzt nicht irgendwie im Vorhinein antizipieren, man hätte jetzt denken können, dass das Ganze vielleicht nicht das romantischste Ende nimmt, aber dass es genau in dem Moment stattfindet, kann man bis zum Passieren des Moments eigentlich nicht irgendwie vorwegsehen.
Das können nur die erahnen, die den Roman kennen.
Richtig,
das genau. Genauso.
Ja, genau.
Ja, das muss man so sagen, ja.
Aber wir fangen mal vorne an.
Genau, also wir können ja mal anfangen. Also es geht um Berlin im Jahre 1931. Okay. Und wir können ja mal erstmal so als grundsätzlichen Ankerpunkt irgendwie darstellen, was hier überhaupt dargestellt wird. Ne? Gar nicht mal so ums Wie erstmal, doch vielleicht ein bisschen ums Wie, aber nicht auf einer technischen Perspektive, ne? Sondern was wir hier eigentlich sehen und was uns gezeigt wird. Ne? Es ist im Prinzip 1931 eine Zeit voller Krisen, kann man sein. Wir sind mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ne? Wir haben einen damit einhergehenden moralischen Verfall. Ne? Immer mehr Leute werden arbeitslos. Man muss alles Mögliche tun, um Geld zu verdienen, um irgendwie am Leben zu bleiben. Ne? Prostitution ist ein ganz großes Thema in dem Film beispielsweise auch. Ne? Und so das Linken. Die Wirtschaft und die Politik geht mehr oder weniger in den Bach runter. Hohe Arbeitslosigkeit, habe ich schon gesagt. Und anhand von Herrn Fabian wird ja im Prinzip schon dargestellt, ja, wir haben hier jemanden, der eigentlich, der hat Germanistik studiert und der macht, ist halt Werbetexter da, ne? Also das ist eigentlich auch, eigentlich hat sein Chef irgendwie recht, dass das nicht seine Qualifikation ist und dass seine Leidenschaften wahrscheinlich ganz woanders liegen irgendwie, ne? Aber das ist so ein, also man muss da viel, also er macht wahrscheinlich nicht das, wofür er das Studium aufgenommen hat, sagen wir es mal so, ne? Und es gibt ja auch eine schöne Szene in dem Film, in der ein Mann, der als Frau verkleidet ist, dann irgendwie einer Person helfen muss und so, wird dann gesagt, ja, das ist unser Arzt, der hat Medizin studiert, ne? Also er macht, ist vollkommen woanders gelandet, ne? Wir haben natürlich Fabian, der auch direkt in prekären Lebensverhältnissen ist, wir sehen eigentlich die Darstellung, wie er sich so durch die Unterwelt mehr oder weniger Berlins begibt, also durch diese unterirdischen Kneipen, durch Bordelle und so sein Leben da vor sich hin lebt. Und dargestellt wird dort eigentlich so eine Art, ja, relativ unpolitische Unterhaltungs-, Spaß- und Konsumgesellschaft, ne? Deren Konsumprodukt vor allem Alkohol ist, Tabak, Sex natürlich, ne? Also so ein gewisser Sittenverfall und eigentlich sehen wir hier überhaupt nichts Intellektuelles, ne? Außer Fabian, der da zwar, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gesehen, im Roman wird das so dargestellt, dass er so ein relativ entfernter Beobachter von diesen ganzen Sachen ist und das eigentlich gar nicht so sehr möchte, wenn man so möchte, aber gerade am Anfang des Films ist es ja so, ne, dass er so lange Nächte und dann wacht er frühs auf, muss sich so ein bisschen zur Arbeit quälen, ne, und so, ne, also er nimmt da schon Teil dran, ne, und dann hat man aber lustigerweise innerhalb dieses Unmoralischen auch noch so eine Art verwaltungsapparatmäßige Ordnung, wie wir sie zu Anfang des Films sehen, ne, wenn da erst die Unterschrift getätigt werden muss, damit er dann mit der Frau von dem Typen dann schlafen kann. Ne? Also das ist ziemlich witzig. Ist übrigens auch eine Filmreferenz, kommen wir später drauf. Eine ziemlich schöne und klare. Ja, und da sind wir jetzt schon so ein bisschen im Inszenatorischen, aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Das, gerade dieser Anfang wird halt sehr schnell dargestellt. Ne? Mhm. Unheimlich viele Schnitte, man springt von einem Ort zum anderen. Also hier zeigt sich wirklich, das ist ein schnelllebiges Leben und es gibt eigentlich keine Ruhe in dem ganzen Getümmel. Ja? Und das ist innerhalb dieses ganzen Lebens eigentlich so. Ne? Und genau, Fabian ist dann eine Figur, die dann irgendwie zwar drin ist, die aber trotzdem zumindest so eine gewisse kritische Distanz dazu einhält. Also man sieht dann in diesem einen Nachtclub, wenn er dann seine Cornelia trifft.
Genau, Cornelia Battenberg.
Ich habe die ganze Zeit, während ich über den Film nachgedacht habe, habe ich den Namen Charlotte drin gehabt im Kopf. Egal. Also er entfernt sich ja dann extra von dieser, ne, von diesen Leuten, die dann die Bühnenfigur beleidigen und so weiter und so fort, ne? Und nimmt dann schon so, zumindest im Ansatz, die, also er ist so die Figur, die am ehesten noch so einen distanzierten Beobachter von dem ganzen Geschehen ist, ne? Mhm. Kann man so sagen. Genau, und dahingehend kann man dann auch noch sagen, dass das ein relativ subjektiver Film ist. Mhm. Ne? Man bleibt eigentlich die ganze Zeit bei Fabian, wie er das beobachtet und so das Leben hinnimmt oder so hinlebt. Und es wird dann alles erst wieder langsamer. Wenn er die Frau trifft, dann weichen diese schnellen Schnitte, dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Ne? Das heißt, man hat hier eigentlich zu Beginn noch so eine Koexistenz von einem sehr schnellen, konsumorientierten Freizeitleben und einem langweiligen Arbeitsalltag, der dann noch so reingeworfen wird, ne? In ganz wenigen einzelnen Szenen. Mhm. Aber das ist so das Grundleben des BRD-Bürgers zur damaligen Zeit. Das ist vielleicht heute noch auch in gewissen Teilen so, vielleicht nicht mehr so ganz extrem, aber es ist zumindest so, ne? Genau, und dann hat man eben, wird im Prinzip dieser konsumistische Freizeitalltag wird ersetzt durch die langsame Liebe, das Leben. Also im Film wird ja auch gesagt, so das Leben eigentlich, ne, er hat jetzt sozusagen das Leben als Freizeitbeschäftigung.
Ne? Als Job.
Genau, das, mehr oder weniger. Genau, ja. Das tritt dann an diese Stelle. Ja. Und genau, das war jetzt erstmal so mein kurzer Abriss zum. Vielleicht hast du noch.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Also du hast es jetzt schon ganz gut dargelegt, wie. Die Gesellschaft, die
Nazi,
Menschen.
Nazi-Gesellschaft habe ich vergessen.
Ja,
also die Nazis habe ich vergessen.
Genau. So, mach ruhig. Komme ich noch dazu, ja. Wie das im Film dargestellt wird. Also wir sehen, ja, sage ich mal, vorkommene Gesellschaftsstrukturen, die sich langsam auflösen, die sich ja im Siff und Suff irgendwie verlieren. Aber das Ganze hat Gründe. Also man sieht jetzt Dominik Graf nicht als Regisseur, der mittels des Films mit erhobener Hand den Zeigefinger hebt und sagt, unsere Gesellschaft ist verkommen und unsere Gesellschaft ist böse und alle frönen nur noch dem Hedonismus und der Prostitution und so weiter und so fort, sondern das Ganze wird so eingebettet, dass es sowohl für die Gegenwart als auch für die damalige Zeit plausibel ist. Also du hast schon gesagt, 1931, ist so diese aufkeimende Zeit, sag ich mal, der NSDAP, das Gewinnen ja, von Anhängern dieser Partei und so diese, ja, so diese, ich versuche jetzt einen bildlichen Vergleich zu finden, dass so, ja, dieses schwelende Feuer so langsam nach oben steigt, ans Tageslicht kommt und dann sich ja ausbreitet in ganz Europa. Aber so weit geht der Film gar nicht, sondern wir werden in einen Zustand hineingeworfen. Also ich hatte gerade schon erwähnt, dass in der Eröffnungsszene sind wir noch in der Gegenwart. Wir sind absolut. U-Bahnhof, Heidelberger Platz, glaube ich. Steigen wir ein, also wir steigen nicht in die U-Bahn ein, aber wir sind auf dem U-Bahnhof, die U-Bahn kommt uns entgegen, viele Menschen ja, mit Nike-Rucksäcken, mit Skateboards, mit Handys, mit Kopfhörern und so weiter laufen durchs Bild. Wir gehen an die Oberfläche, hoch auf die Straße und sind auf einmal im Jahr 1931. Mhm. Das Ganze hat einen ganz fließenden Übergang.
Alles in einer Einstellung gefilmt.
Richtig, genau, ist ein langer Shot, genau. Und dann stehen wir auf einmal da, die letzte Treppe, bevor es nach oben geht, verrät schon, oh, jetzt kommen uns Menschen entgegen mit irgendwelchen, ja, mit einer, sag ich mal, älteren Mode, die eben zeitgemäß der 30er Jahre oder der 20er Jahre angepasst war. Einige Plakate springen uns schon entgegen, die ja den verheißungsvollen Aufstieg der NSDAP so ein bisschen andeuten. Und ja, sind in der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. War eine sehr turbulente Zeit. Das war die Zeit der Weimarer Republik natürlich. Und man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dass nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 der Versailler Vertrag Deutschland so ein bisschen ausbluten sollte, dann aber durch den Dawson-Plan und Zahlungen durch die USA, da man noch einen starken Partner haben wollte gegen Russland und so weiter, baute man Deutschland wieder auf. Deutschland hatte, ich glaube, von 22 oder von 24 bis 27 die goldenen 20er. Also die gab es nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, vor allem eben in Berlin, was für dieses kulturelle Treiben ausschlaggebend war, dass eben Theater entstanden, dass Bars entstanden, dass, sag ich mal, so wirkliche Revue-Paläste entstanden, dass Tänze sich etablierten, dass es eben so diese, heute würde man irgendwie Party oder Disco sagen, sowas entstand, natürlich auch Alkohol, Nikotin, diese ganzen Delikatessen standen in den goldenen 20er auf dem Speiseplan, man wollte sich's gut gehen lassen, es waren eben so die fetten Jahre, die brüllenden 20er, und ja, es war eigentlich so eine Zeit des Aufbruchs, der Technologisierung, des Voranschreitens, alles pulsierte. Ganz so verallgemeinern möchte ich das nicht. Es beschränkt die goldenen 20er oder die, sag ich mal, die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen der goldenen 20er beschränken sich eben weitestgehend auf Berlin. Und dann kam natürlich der Schwarze Freitag, die Weltwirtschaftskrise, alles brach ein und man befand sich wieder in einer großen, großen Depression, die sich eben bis ins Jahr 1931 hineinschleppte. Und man sieht eben, dass man, obgleich man nicht die finanziellen Mittel und eben nicht die gesellschaftlichen Strukturen vorfindet, um dieses Leben der goldenen 20er noch im Jahr 1931 zu leben, sieht man dann eben so dieses Verkommene, dieses Verruchte, man möchte noch irgendwie schick aussehen, man möchte noch irgendwie auf die Kacke hauen, man möchte Sex haben, man möchte konsumieren, man möchte leben, aber das Ganze geht dann doch relativ stark vor den Baum, da man weiß, man ist einfach arm, man ist arbeitslos, man ist vielleicht auch ungebildet, wobei man hier sagen muss, dass alle Figuren im Film Fabian nicht ungebildet sind, es handelt sich nur um Akademiker, denen wir begegnen, mit Ausnahme vielleicht einzelner Nebenfiguren, wie zum Beispiel Fabians Eltern, also Jakob Fabians Eltern, genau, also zum Beispiel die Mutter Fabian, die war auch so ein bisschen Screentime hat.
Kleines Geschäft hat die gehabt.
Ne? Genau. Und man sieht eben auch in der Rolle oder in der Figur Fabian diesen Verfall. Man hat studiert, kann nicht dem nachkommen, was man möchte. Gerade so Kultur, Literatur hat es in der Zeit wirklich schwer. Was ja eigentlich auch heute noch der Fall ist. Da schön. Eben so,
sehr gut.
Da eben so dieser Uferschlag, dass man auch noch wirklich irgendwie in der Gegenwart bleibt. Dass man eben mit Germanistik, wenn man ein reiner Germanist ist, hat man wahrscheinlich damals wie heute schlechte Chancen, auf den Arbeitsmarkt einen Job zu finden, das der stimmt, einen durch die nächsten 40 Jahre füttert. Das ist wahrscheinlich so. Also ich möchte es nicht prophezeien, aber ich glaube schon, dass da absichtlich gewisse Parallelen bestehen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich weiß nicht, wie es in der Juristerei ist, aber da wird es auch so sein, dass man vielleicht Jura studiert, aber dann auch irgendwie schwer Fuß fassen kann, weil es vielleicht Juristen wie Sand am Meer gibt. Kenne ich mich jetzt zu wenig in der aktuellen Situation aus.
Das ist interessant, dass du das sagst vor allem. Also ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast mit den, dass man durchaus diese goldenen 20er in diesem Film eigentlich auch noch spürt. Ne? Also anhand von diesem schönen Restaurant beispielsweise, ne, wo man dann auch einen relativ einen Kellner mit sehr guten Sitten dann hat, ne, und so, ne, und dann gibt's da auch so einen Gast, der dann so ein bisschen auf die Kacke haut und natürlich auch diese ganzen Leute, die sich in ihrer Freizeit dann mit den Hüten und Mänteln, die dann in diese Nachtclubs gehen, ne, und so und das alles genießen und so. Also diese Darstellung gibt's da auf jeden Fall, das ist ganz interessant, ja.
Genau, man möchte diesen Luxus beibehalten, aber man kann nicht.
Ja.
Also die Gesellschaft die wirtschaftliche Situation lässt es in dieser Situation nicht zu. Und das merkt man bei allen Figuren, außer zum Beispiel bei, ich nenne einfach mal dem Chef von Cornelia, der ja,
ja, na klar, ja,
schon irgendwie ein etwas reicher oder was reicher, aber gut situierter, ja, irgendwie, sag mal, Mogul ist einer, einer Filmproduktionsfirma.
Filmproduzent, ja, genau.
Genau. Hm. Der dann aber auch, ja, mit rechts paktiert.
So, ja,
daher geht's ja dem vielleicht gut und allen ja anderen, die, sag ich mal, noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind, denen es noch schlecht geht, die keine Unterstützung erfahren, die auch seelisch, moralisch einfach am Verfallen sind und so langsam dahin siechen, da merkt man dann, dass da noch eben die Armut steckt und dass eben die Voraussetzungen geschaffen werden, dass dann, was der Film auch thematisiert, der ja, dass dann der Nationalsozialismus dann eben einziehen kann.
Aber das ist tatsächlich ganz interessant. Also, dass wir hier eigentlich einen Film haben und in dieser Weise kann das Buch das natürlich überhaupt nicht machen, was ja damit auch über Film so reflektiert und die Rolle des Films vor allem. Ne?
Natürlich.
Film war ja in den 20er Jahren noch ein Medium, was das gab es schon eine Weile, aber da wurde es eigentlich zum ersten Mal richtig genutzt, um ja tatsächlich fiktionale Geschichten, Narrative auch da einzuspannen, ne? Innerhalb des Stummfilms natürlich. Ne? Man hat dann noch nicht wirklich Geschichten selber geschrieben, sondern man hat eher, ist man in die Richtung gegangen, dass man alte literarische Stoffe eher verfilmt hat. Ne? Oder beispielsweise auch sowas wie historische Ereignisse. Es gibt zum Beispiel auch einen Film, wobei der, glaube ich, sogar noch in den Zehnern war sogar, also ein Kurzfilm von der Ermordung von Roosevelt.
Mhm. Ne? Okay.
Das ist ganz interessant. Also da sieht man dann den Mörder, wie er im Theater dann dahinter, Lincoln natürlich, wie er dann so im Theater, also Lincoln wurde ja in einem Theater erschossen, ne?
Ja.
In einem Theater noch so hinter dem Vorhang ist und dann geht er so ganz langsam da rein und dann erschießt er ihn. Ne? Das ist also historische Ereignisse und vor allem literarische Stoffe, ne? Oder so Sagen und Märchen und so, ne? Das war so die Zeit, ne? Mhm. Also das Medium Film musste erst richtig etabliert werden und das reflektiert der Film ja auch, indem der Produzentin sowas sagt wie, ich brauche jetzt sowas wie den psychologischen Film und so, ne, wo heute alle sagen, nee, wir wollen eher über Strukturen sprechen ne, wo ja auch zum Beispiel Joker viel Kritik durchaus geerntet hat, ob das jetzt berechtigt ist oder so, das kann man an einer anderen Stelle besprechen, sondern sich eher um Strukturen kümmern möchte, wie dann Parasite zum Beispiel, ne, der dafür wiederum schön gelobt wurde. Ja. Keine psychologischen Figuren, einfach nur Stellvertreter im Prinzip, ne, und fertig ist der Lack. Ne? Genau, ja.
Genau, aber das nur zur groben Grundstruktur, zur Einordnung, in der sich dann, oder in dieser Welt, in der sich dann eben diese Liebesgeschichte ereignet, mit der die Liebesgeschichte dann eben auch haushalten muss, durch die Beziehung zwischen Fabian und Cornelia verändert wird, unterbrochen wird und eben, ja, sag ich mal, Schwierigkeiten erfährt, denn Cornelia steht halt unter dem Scheffel dieses Filmproduzents, ist von ihm abhängig, dadurch, dass sie zwar eine studierte und ich glaube auch promovierte Juristin ist, aber als, als Bürokraft, Vorzimmerdame irgendwie in der Filmproduktion tätig ist, aber eine große Schauspielkarriere anstrebt. Das ist immer so ein bisschen so dieser Zwist, in dem sie sich bewegt. Möchte sie Schauspielerin werden oder möchte sie zurück in die Juristerei? Und deswegen muss sie sich halt bei dem Filmproduzenten anschicken, dass es vielleicht noch etwas mit der großen Filmkarriere wird. Und so ist man permanent konfrontiert zwischen Liebesgeschichte und ich sag's einfach mal, Gesellschaft gegenwärtig wie historisch.
Man muss dazu vielleicht noch sagen, das ist vielleicht auch noch so ein Bezug zum Aktuellen, dass wir es, glaube ich, im Roman mit Fabian mit einer Person zu tun haben, die auch tatsächlich Doktor der Germanistik ist. Und ich glaube, hier ist es ein Germanistik-Studium-Abbrecher sogar. Ich glaube, in einer Szene gibt es sogar die Frage, ob sich Herr Fabian wieder einschreiben möchte oder so, ne? Also wir haben es mit einem relativ jungen Menschen zu tun, der das, glaube ich, noch gar nicht so abgeschlossen hat. Zumindest habe ich das so verstanden. Das, wie gesagt, das ist ein bisschen das Problem, wenn man den Film nur einmal gesehen hat.
Ja, ich war jetzt wirklich auf dem Dampfer,
Aber kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Will ich dir gar keinen Vorwurf machen.
Aber natürlich. Auf jeden Fall geht es ums Studium, es geht um die Promotion, geht um Karriere und eben um die Liebe in einer wirklich turbulenten und verruchten Gesellschaft. Hat mich so ein bisschen an Fatih Akims Film Der Goldene Handschuh erinnert, in dem auch eine sehr verruchte Gesellschaft aus einer anderen Generation gezeigt wird.
Obwohl ich den Film nicht gesehen habe, dachte ich mir genau das. Das ist bestimmt auch so ein Bezug, der irgendwie drin steckt.
Direkt. Genau, es ist halt so, dieses Verkommene, dieses Morbide und aber dann doch irgendwie dekadente.
Hm.
So, dieser ja faul stinkende Reichtum oder eben, aber das Ganze ist nicht negativ zu bewerten, denn, und das macht der Film, glaube ich, fast schon ein bisschen zu wenig, oder wobei, wo, was heißt zu wenig, das klingt schon wieder so negativ, er verwendet es sehr dosiert. Man könnte denken, wenn man den Film sieht, dass die Menschen wirklich schlecht sind, dass die Menschen einfach durchtrieben sind, dass alles, wie wir es eben schon gesagt haben, so unwohl ist, etwas ja verrucht, etwas durchtrieben. Aber das Ganze hat ja natürlich dann gesellschaftliche Gründe, die Menschen eben dazu treiben. Aber der Film nimmt diese ganzen Menschen dafür nicht in Schutz, sondern er zeigt die prostituierte Nymphomanin eben als prostituierte Nymphomanin. Und die prostituierte Nymphomanin ist erstmal in unserer Gesellschaft negativ konnotiert. Ja. Erstmal, was will die denn, weg mit solchen?
Ja.
Sowas sollte man nicht bejahen. In dem Tenor geht der Film ran.
Ja.
Aber warum ist denn das so? Warum gibt sie sich denn der Prostitution hin? Warum ist sie denn in der Situation, wie sie ist? Und da mit dem mit dem nötigen Hintergrundwissen kann man sich das erschließen, aber wenn man, sage ich mal, bläugig in den Film hineingeht, kann man sich davon, sage ich mal, so leiten lassen, dass das Frauenbild im Film dann doch so ein bisschen schwierig ist. Das hat alles historische Gründe, die der Film auch gibt. Aber er serviert sie nicht auf dem Silbertablett, sondern man braucht da so ein bisschen das Hintergrundwissen.
Das ist ganz witzig, weil ich gerade diese Figur, Irene Moll heißt sie, als Gegenbeispiel dafür bringen wollte. Weil ich finde, dass sie ja durchaus was Positives an sich hat. Ne? Also sie ist ja die, die dann, gut, da kann man jetzt auch unterstellen, weil sie Sex mit Herrn Fabian haben will, aber die ja dann Fabian wiederum einen Job eigentlich anbietet, ne, und ihm wieder so ein bisschen auf die Beine helfen möchte. Und die ja schon in dieser letzten Szene, in der sie gezeigt wird, im Zug, durchaus als tragische Figur gezeigt wird, die auch durchaus sehr traurig darüber ist, dass sie dann Ablehnung erfährt von ihm. Ne? Also sie geht dann so ganz betröppelt dann weg und die Kamera zeigt dann noch so ein bisschen ihren Gang und das Gesicht von der Seite. Ne?
Sie möchte auswandern, irgendwie nach Budapest. Genau, richtig, sie hatte in Bordell, aber in dem sich keine Frauen anbieten, sondern Männer. Mhm. Und das Ganze sollte dann natürlich geschlossen werden. Der Nationalsozialismus kam auf. Das Ganze war natürlich unzüchtig und entsprach nicht der Ideologie des Nationalsozialismus. Gerade wenn dort Männer stehen, die ihren Körper feilbieten. Und ja, auch dann eben, ja, sag ich mal, eine gescheiterte Existenz.
Mehr oder weniger. Ich finde, wir sind jetzt schon fast schon ein bisschen zu weit in den Plot reingegangen, weil das ist, oder zu detailliert in die Figurenzeichnung, weil das eigentlich Interessante an dem Film, das muss ich so sagen, das ist dann doch die Ästhetik und die Art und Weise, wie das gemacht ist. Also man muss wirklich darauf eingehen, wie das Ding, wie die Kamera hier arbeitet, wie die Beleuchtung ist, wie der Ton ist, wie das alles gestaltet wird. Wollen wir damit mal anfangen?
Sehr gerne.
Klar. Ja. Soll ich mal, oder willst du?
Hau rein.
Okay, dann legen wir mal los. Also, das ist ein in jeglicher Hinsicht enorm innovativ gestalteter Film. Und das fängt bei der Kamera an. das muss man einfach so sagen. Weil ich muss wirklich sagen, sowas habe ich in dieser Form wirklich noch nicht gesehen. Also, erstmal muss man sagen, dass wir es hier nicht ausschließlich mit analogen Kameras zu tun haben, sondern also erstmal mit zwei unterschiedlichen Formen von analogem Film, nämlich mit 16mm Film und 35mm Film, der hier eingearbeitet wird, und aber auch mit Digitalkameras. Und das rangiert teilweise sogar in einzelnen Szenen mittendrin. Das ist ziemlich witzig. Also erstmal muss man sagen, dass wir hier in einer gewissen modernen Variante eine Art dokumentarischen Realismus haben. Ne? Also wir haben hier eine Dominanz von Handkameras vor allem. Wir sehen praktisch durch die Kamerabewegung, dass hier jemand ist, der auch Schritte vollführt. Mhm. Ne? Der Kameramann wird dadurch sozusagen spürbar und sichtbar. Und wir haben im Prinzip eine Kamera in manchen Einstellungen oder in manchen Sequenzen, die wie eine Art Person agiert eigentlich, ne? Die im Prinzip neben den Leuten herläuft. Also das sieht man beispielsweise bei der Szene, wenn Charlotte wollte ich schon wieder sagen, wenn Cornelia und Fabian sich kennengelernt haben und durch die Nacht gehen, ne, dann läuft der Kameramann da wirklich nebenbei hinher. Ne? Das Interessante ist auch, dass dieses Personensein des Kameramannes auch spürbar und sichtbar wird, nämlich indem die Kamera sich teilweise von diesen Menschen löst und eine eigene kommentierende Funktion einnimmt. Also beispielsweise gehen sie da an einem Paar vorbei, was gerade kurz vorm Sex, vom Geschlechtsverkehr ist sozusagen, an so einer Hauswand. Und daneben ist so ein kleiner Schriftzug, wo Amateure steht. Mhm. Und er setzt das dann direkt so ins Verhältnis, ne, und markiert das sozusagen so. Ne? Und davon abgesehen löst sich natürlich diese Kamera auch immer wieder von den Figuren, um beispielsweise Wahlplakate zu zeigen oder sowas. Ne? Das sind so die einzigen Einstellungen eigentlich, die nicht sehr subjektiv an Herrn Fabian eigentlich dran sind. Ne? Also die Kamera hat hier eine kommentierende Funktion. Denn was man sagen muss, und da sind wir auch schon wieder so bei dem, wie der Film aufgebaut ist, erzähltheoretisch, dass dieser aufkeimende Nationalsozialismus, aber auch sozusagen der Kampf gegen den Kommunismus, also kommunistische Plakate haben auch Loch und Löcher, ne? Dass das zwar da ist, dass aber die Figuren sich da mehr oder weniger durchbewegen, mehr oder weniger an der politischen Realität eigentlich vorbei bewegen, ja? Also es gibt ja ganz selten, dass es mal politische Kommentare oder sowas gibt, außer durch Stefan Labude, durch den Kumpel, ne, der ja wirklich linker Aktivist ist und an eine linke Kraft sozusagen glaubt, die man dem noch entgegensetzen kann, aber dann schlussendlich natürlich scheitert, wissen wir natürlich auch historisch, dass das nichts wurde. Also die Kamera übernimmt auch so eine Art Kommentarfunktion. Ne? Was ich jetzt ganz vergessen habe, was man hier noch dazu sagen kann, dass wir hier ein 1:33:1 Format haben, sprich, das ist so das Format, was man zur damaligen Zeit auch so im Kino gesehen hat, ne? Sehr nah, so ein 4:3 eigentlich, ne? Oder, ne? Kann man eigentlich so sehen.
Genau,
ne?
Ja, stimmt.
Und genau, wie gesagt, vorwiegend Handkameras, um diesen dokumentarischen Stil zu erinnern. Und das Interessante ist ja, dass man das auch wirklich will, weil der Film ja in der ersten Einstellung, die er überhaupt zeigt, ja offen zeigt, dass die eine Steady-Kamera haben, mit der man das auch hätte filmen können. Ne? Also da sieht man nämlich, wie er die Treppen hochgeht und sich nichts bewegt. Ja? Das ist eine Steady-Kamera. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Dann haben wir natürlich noch eingegliedert in diese Bildströme oder reinmontiert einen dokumentarischen Realismus, der sozusagen wirklich klassisch, also was wirklich klassische tatsächlich dokumentarische Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind. Ja. Und die nicht nur, die teilweise als Establishing-Shots fungieren, aber auch, die sind auch teilweise mitten in die Bildreihenfolge eingegliedert. Also Herr Fabian schaut mal auf eine Straße und dann sieht man eine dokumentarische Aufnahme von Zügen und von Autos, die vorbeikommen. Und dann schaut er wieder woanders hin und dann sind wir wieder in einem anderen Bild, ne? Also das ist auch eingegliedert. Die fungiert auch größtenteils, wie ich schon gesagt habe, als distanzierter Betrachter. Und ja, das Bild kriselt dann so leicht und die Materialität wird sichtbar. Ne? Und es gibt natürlich noch Aufnahmen, die eigentlich sich sehr orientieren an dem, was man im herkömmlichen deutschen oder generell eigentlich auch in so einem Kino heutzutage so sieht, wenn man fiktionale Filme macht. Also Standkameras im Prinzip und da werden dann auch mal Dialoge ganz klassisch im Schuss-Gegenschuss-Verfahren entgegengefilmt. Ne? Und das ist teilweise, das findet man in Szenen findet man teilweise all diese drei verschiedenen Sachen. Mhm. Ne? Und das ist das Interessante, denn eigentlich haben wir hier ganz verschiedene Blicke auf einen historisch klar verorteten Stoff. Mhm. Ja? Also es ist praktisch so, als ob man aus der Sicht eines heutigen Kameramannes, der eine fiktionale Geschichte vermitteln möchte, auf Dialoge oder auf Gespräche oder auf die Welt schaut und dann wiederum einen dokumentarischen Stil. Ne? Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass die Bildästhetik, dass ein ganz klarer Fokus darauf gerückt wird, dass hier etwas tatsächlich gedreht wird. Und das ist sozusagen, dass sich jemand Gedanken macht, wie man hier was macht. Weil normalerweise will man ja beim Erzählen von fiktionalen Geschichten dieses Continuity-Editing haben, sodass die Leute eben sich da reinfühlen können und eben nicht mitbekommen, ah, das ist jetzt ein Film, was ich hier sehe. Ne? Ja. Und das wird dadurch verhindert eigentlich. Mhm. Und das ist interessant. Mhm. Genau, es gibt tatsächliche Dokumentaraufnahmen, habe ich ja schon gesagt, und eben diese modernen Continuity-Shots, ne? Statische Kameras, Schuss, Gegenschuss, das wird alles im Prinzip da mit eingegliedert. Und das ist interessant. Und wozu das führt, kann ich dann auch nochmal sagen, außer vielleicht hast du auch noch was dazu. Entschuldigung, muss ich aufstoßen.
Man könnte vielleicht noch dazu sagen, dass das Ganze vor allem, was du gerade beschrieben hast, vor allem am Anfang des Films oder sage ich mal so in der ersten halben Stunde in einer sehr hohen Taktrate abgespult wird.
Absolut,
also gerade wenn wir Berlin kennenlernen und wenn wir die Szene kennenlernen und wenn wir die Figuren kennenlernen, dann wird das wirklich abgefeuert nacheinander. Also es ist wirklich eine Bildflut und gerade nochmal durch diese verschiedenen Wechsel der Technik entsteht nochmal eine Dynamik, die einen übermannt, die einen überfordert. Man weiß nicht, wo einem der Kopf steht und das Ganze hat dann natürlich zur Folge, dass aber auch so diese Zeit und so dieser Zeitgeist in einer sehr kurzen Zeitdauer auf einen einprasselt und man weiß sofort, hier ist viel durcheinander, man ist es schwer zu überblicken, hier und da blitzt was, aber so richtig gefällt einem das alles nicht und es wird vielleicht auch irgendwie so zwielichtig, ein bisschen schummrig, etwas komisch und einfach ein bisschen so vielleicht over the top. Liegt auch daran, also für mich war eigentlich immer der größte Kontrast, wenn man von diesen relativ, sag ich mal, normalen, schönen Kameraaufnahmen, wie man sie heute kennt, auf dieses Super 8-Format, auf dieses ganz kleine Wackelkamera-Ding wechselte, was dann wieder so einen amateurhaften Touch bekam, so ein bisschen, ja, nicht Found Footage, das ist Quatsch, aber es hatte dann eben diesen amateurhaften Charme, dass man wirklich mit hineingenommen wird, dass man hier etwas Privates sieht, dass man Einblicke sieht in eine Zeit, die man vielleicht sonst durch irgendwelche toll aufbereiteten Dokumentationen heutiger Zeit vielleicht nicht mehr so bekommt. Das Ganze wurde dann ja auch noch so ein bisschen, so ein bisschen herausgegriffen oder so ein bisschen abstrahiert durch verschiedene Tänze. Gleich am Anfang tanzt ja dann Fabian mit, ich nenne es einfach mal, mit einer Prostituierten ist, glaube ich, mit dieser Frau.
Darf ich noch einen ganz kurzen Einwurf machen? Nur ganz, ganz kurz behalten, mal das, was du sagen möchtest, weil ich finde das mit dem Found Footage gar nicht mal so quatschig. Ich finde, es gibt einzelne Einstellungen, die diesen Charakter haben. Es gibt zum Beispiel, das ist auch so eine Einstellung oder so eine Einstellungsserie, die man im Trailer tatsächlich sieht, wo diese Leute da diese Treppe runterkommen in den Nachtclub und dann sieht man diesen verkleideten Typen und der fällt fast aus dem Bild oder der fällt eigentlich zur Hälfte aus dem Bild. Ja, also das wirkt so, als wäre da kein professioneller Kameramann da, sondern jemand, der irgendwie versucht, den im Bild zu halten. Irgendwie, ne? Also den Charakter gibt es zwischendrin schon.
Entschuldigung. Ich hatte jetzt nur, ich hatte das verneint, weil unter Found Footage dann mir gleich wieder Filme in den Kopf schossen, wie irgendwie Paranormal Activity oder so, die das natürlich in der letzten Zeit nochmal überbordend irgendwie in die Kinos gebracht haben. Aber ja, es hat eben so dieses Home-Video-mäßige, aber so dieses Amateurhafte, diese Handkamera, die einen einfach irgendwohin mitnimmt, wo man vielleicht Sachen erwartet, gerade so im Horrorfilmbereich, vielleicht auch so irgendwelche Snuff-Videos, irgendwie ein bisschen Erotik, bisschen was Morbides, ein bisschen so dieses Eros und Thanatos-Ding, so die Tod und irgendwie Sex oder Liebe, was immer so divergiert, dass das Ganze uns dahin mitgenommen wird. Wir gehen hinab, irgendwo hinein, wo es dunkel ist, es fließt der Alkohol, Leute lachen, schwitzen, sehen irgendwie schon ziemlich stramm aus oder alkoholisiert aus. Und dann gehen halt an Frauen entgegen, die das Beste wollen und ihr Bestes geben, was zu der Zeit eben eine Frau so zu bieten hatte. Das Ganze trägt natürlich dazu bei, um eben das Ganze zu establishen, also um uns zu beleuchten, wie ist es denn hier. Und dadurch, das kann auch wiederum etwas einen stutzig machen. Also ich musste mich drauf einlassen, diese Stilwechsel, auch so diese Zooms, dann Unschärfen, dann auch dieses Super 8-Format, da musste man dann erstmal so ein bisschen sich drauf einlassen, auch dass dann manche Sachen aussahen, als wären sie auf einer Bühne gedreht worden mit einem Lichtkegel von oben, wurden dann einzelne Szenen herausgegriffen, das hatte dann irgendwie schon wieder was sehr, sehr Experimentelles und man hat gesehen, dass man kein Historienfilm sieht, der 1:1 darstellen möchte, wie zum Beispiel die Serie Berlin Alexanderplatz gibt es ja zum Beispiel, oder Berlin, also auch die Serie der Goldenen 20er, auch ich glaube vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Ich komm nicht drauf. Habe ich auch nicht gesehen. Ich hab sie nur mal in einer Unterrichtsstunde, in der ich hospitiert habe, nur mal ein paar Ausschnitte gesehen, da wurde das irgendwie behandelt. Da gab es wieder so ein paar, sag ich mal, Parallelen. Aber man hat gesehen, hier ist etwas, was kein historischer oder was kein Geschichtsfilm sein möchte, sondern etwas, was, ja, sag ich mal, so oben aus einer Metaebene das Ganze irgendwie verhandeln möchte. Ja.
Ja, es hat natürlich wenig von einem Historienfilm, wirklich wenig. Also bis auf diese Aufnahmen oder bis auf diese dokumentarisch anmutenden Aufnahmen, eigentlich ist das nicht vorhanden, sondern es ist eher sowas wie, beziehungsweise selbst die sind ja eher so faul, haben ja schon so diesen Found-Footage-Charakter und deswegen auch nicht so vielleicht diesen ganz historischen Anspruch, so ein komplettes großes Bild von der Gesellschaft irgendwie zu zeigen, ne? Also um das so zu sagen. Und das passt auch, weil auch andere Elemente des Films darauf hindeuten, beispielsweise die Beleuchtung. Also es gibt relativ wenig extradiegetisches Licht, glaube ich, in dem Film. Es gibt viel intradiegetisches Licht, also beispielsweise in den Clubs hat man dann eben so ein paar Leuchten, ne, die dann sozusagen auch Teil der Filmwelt sind und darauf leuchten. Man hat kaum extra Spots, die auf die Figuren gerichtet sind. Ne? Man hat allerdings dann wahrscheinlich in dem Moment eine Linse benutzt, die extrem lichtempfindlich ist, weil man hat dann tatsächlich auch diese kleinen Momente, die so was Argentohaftes irgendwie haben. Ne? Also da ist dann auch mal so eine ganze Wand irgendwie rot oder so. Ne? Ja. Und so das hat man da schon drin. Ne? Also in der Beleuchtung. Genau. Und ja, also es gibt natürlich noch andere Elemente, die man zur Ästhetik dann anführen kann. Ich hatte diesen Teil erwähnt mit diesem Gegenentwurf zwischen dem Leben oder diesen sehr intensiven Liebesszenen beispielsweise auch, die dann irgendwann Einzug erhalten, und dem Alltag. Und das wird auch sehr, sehr stark aufgelöst, nämlich mit richtig harten Schnitten, wo man im Kino dann auch mal kurz geblendet wird. Also es gibt gerade in der ersten Nacht, wenn die beiden sich treffen und dann am Ende im Bett landen, gibt es dann plötzlich einen sehr harten Schnitt, wo wir im Prinzip den weißen Himmel sehen oder die weiße Straße oder so. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr schnell hell und man ist erstmal so, wow, okay, krass. Ne? Also man wird richtig rausgerissen da. Ja. Ne? Und man möchte eigentlich wieder zurück, ne? Um es mal so zu sagen. Ne? Also man arbeitet hier mit harten Schnitten. Und ansonsten entsteht diese Irritation tatsächlich durch die, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Also diese Wechsel zwischen den verschiedenen Stilen, kann man eigentlich sagen, die hier eingeflochten sind. Ne? Also man hat dann auch einzelne Szenen oder Sequenzen, die ein ganz normales Continuity-Editing haben, ne? Also wie man es so aus heutigen, ja, auch Fernsehfilmen und so weit kennt, ne, teilweise. Ne? Da sieht man dann schon, der Typ ist auch Fernsehfilmregisseur, ne? Also ich glaube, ich bin mir nicht, also wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass man einen Tatort auf eine derart experimentelle Weise machen kann. Vielleicht hat er es gemacht, keine
nicht
Ahnung.
Nicht in dem Maß,
das nicht in dem Maß. Nee. Aber das würde dem auch nicht, glaube ich, zuträglich sein, ne?
Aber ja, das ist natürlich was, was einen wirklich erstmal ins Auge springt, was einen auch abschrecken kann. Also ich würde das verstehen, wenn der geneigte Filmzuschauer sagt, das ist ihm zu viel, das ist so ein bisschen Style over Substance. ja, also auf so einer performativen, auf so einer ästhetischen und vielleicht auch so suggestiven Ebene ist das alles wunderbar. Also, es macht wirklich Spaß zuzuschauen.
Auf jeden Fall.
Und ich möchte dem auch gar nicht seinen Sinn und Zweck absprechen. Es ist schon wie so, naja, so ein Abfeuern, so wir packen jetzt mal hier viel rein und irgendwie wird es dann schon hochkünstlerisch und intellektuell interpretiert werden. Also ich sehe jetzt nicht die Schwierigkeit da drin oder die künstlerische Expertise da drin, das jetzt einfach reinzusetzen, also einfach einen Film damit, sag ich mal, so fett zu machen, einfach damit so, sag ich mal, zu tunen. Weil man sagt, jo, wir haben jetzt hier nicht allzu viel erzählen, wir müssen ein paar Figuren vorstellen, wir bringen einfach mal irgendwie ein paar Zooms rein, ein paar coole Lichteffekte, ein paar Jump Cuts und dann wird das schon irgendwie ganz gerade für so eine filmkritische, intellektuelle Auseinandersetzung, gerade für die Filmkritiker ganz toll werden. Also den Eindruck kann es auch haben, dass man einfach zeigen möchte, komm hier, wir hauen hier, Kameramann war übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, Hanno Lenz, auch kein Unbekannter, da kann man jetzt sagen, jo, hier wollte man einfach mal so ein bisschen experimentierfreudig sein und das ist dem Film meiner Meinung nach geglückt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es das Ganze abseits des optischen und ästhetischen Genusses, ob es das gebraucht hätte. Mhm. Also ist jetzt nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, was wäre, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wäre der Film deswegen schlechter geworden. Er wäre schlechter geworden, denn so wie der Film ist, macht das auf jeden Fall Sinn, das Ganze zu etablieren. Mhm. Aber es ist auch recht ökonomisch, dass man vor allem Fabian, dass man Berlin und dass man so ein paar Figuren, die Fabian auf seinem Weg begleiten, dann doch durch diese Eigenwilligkeiten, durch diese Experimentierfreude, sage ich mal, einführt. Hm. Einem wird, es entsteht eine Dynamik, es entsteht so ein Flow, der dann abflacht, wenn die Liebe kommt, dann wird es dann doch so schon so diese Love-Story mit noch auch so einer Dreierbeziehung, sage ich mal, mit seinem Kumpel oder seinem Studienkollege Kommiliton Labude, die ja dann doch so ein Dreiergestirn werden, wo dann auch so erotische Schwingungen zu dritt irgendwie vorherrschen, fand ich auch ganz, ganz interessant. Aber so an sich ist gerade dieses erste Drittel interessant und auch, wie ich eben schon sagte, im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig. Hm. Aber ich kann jetzt noch nicht ganz so einordnen, ob das den Film wirklich meisterhaft macht.
Ich würde sagen, über die Sinnhaftigkeit dessen kann man wirklich streiten. Hm. Man muss natürlich gucken, an welchen Stellen das so ist. Ja. Ich habe jetzt im Film trotzdem dann... Das ist das Merkwürdige daran. Ich wurde in gewisser Weise rausgerissen und es wurde klar, dass ich jetzt einen Film sehe. Mhm. Ne? Also die Materialität wurde im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar. Aber trotzdem hat es so etwas Continuity-haftes gehabt, weißt du? Also es war jetzt nicht so, ja, wir springen jetzt einfach mal schnell hier hin oder so. Ne? Mhm. Sondern es war innerhalb eines Dialogs, springt man mal kurz raus. Das ist das Interessante, der Ton bleibt gleich. Also ja. Auch wenn wir weiter weg sind, entfernt sich das nicht. Ja. Und dann gehen wir raus, dann springen wir wieder rein und so. Mhm. Also es hat schon in der Kontinuität irgendwie Sinn gemacht. Und es hat mich einen nicht aus den Dialogen rausgerissen, finde ich. Ne?
Welche Szene ich da jetzt konkret im Kopf habe? Mhm. Es gab mal so einen ganz hervorstechenden Jump-Cut, in dem völlig zusammenhangslos eine Sexszene reingebastelt wurde, sag ich mal. Also so eine Montage, wo dann wirklich Cornelia und Fabian intensiv miteinander in Aktion treten, in einer Szene, ja, die vielleicht jetzt, sag ich mal, Tagesende und den nächsten Tagesanfang verknüpfen. Man bekommt mit, die beiden hatten Sex und dann geht und dann geht's weiter. Okay.
Ja, ja.
Aber das war dann, hatte mich dann so ein bisschen an Fight Club erinnert, wo Tyler Durden dann so diese Penisbilder so reinschneidet.
Ja, ja, ja.
Hatte mich einfach mal so in so ein Upp. Und das hatte für mich dann wieder so was experimentierfreudig, was ich jetzt aber eigentlich so einem aufkeimenden Regisseur zuschreiben würde, der jetzt vielleicht auch Student ist oder so, der mal einfach was Anrüchiges, was sich Reibendes machen möchte, was so ein bisschen vielleicht auch anstößig ist. Hm. Fand ich interessant und ganz witzig. Hm.
Aber diese ganzen Stilelemente, ich finde, die machen in ihren Teilen auch schon Sinn. Und das Witzige ist, dass sie sich auch gar nicht allzu oft wiederholen. Also es gibt sehr herausstechende Elemente, die dann auch nur einmal vorkommen. Um so ein Beispiel zu bringen, sofort, wenn Fabian und Cornelia, nicht Charlotte, und Cornelia sich zum ersten Mal kennenlernen, wissen wir schon, dass das eine lange währende Liebe wird. Warum? Weil direkt hinten dran eine Montage geschnitten wird und genau, die Liebe währt ewig. Ne? Und wir sehen Bilder aus der zukünftigen Beziehung dabei. Wir wissen schon, das wird ein Paar. Ne? Ja. Und im Prinzip geht es gar nicht mehr darum, kommen die zusammen oder nicht. Das wissen wir in dem Moment. Ne?
Ja.
Und
der Countdown wird ja auch runtergezählt.
Noch 5 Minuten, noch 2 Minuten. Das ist grandios. Ne? Und und man denkt die ganze Zeit, ja, sie wird jetzt auf die Bühne kommen. Und dann bewegt er sich weg von der Bühne und trifft sie da hinten. Ja. Also wie grandios ist das denn? Hm. Und diese Einfälle gibt es immer wieder, auch wenn man noch ein anderes Element des Films betrachtet, nämlich den Ton. Ich habe es eben schon gesagt, man entfernt sich, aber der Ton bleibt dann in diesen Momenten gleich. Also in diesen Szenen werden diese verschiedenen stilistischen Kameraelemente Einzug erhalten. Es ist oftmals auch schwer zu sagen, durch diesen gleichbleibenden Ton, ob die Musik extra- oder intradiegetisch ist, gerade wenn man sich innerhalb eines Lokals befindet, hört man dann ab und zu Musik und man weiß nicht. Es hat so ein Arrangement, dass man denke, es könnte auch in der Filmwelt sein, aber man sieht niemanden, der da was spielt, ja. Und das ist sehr, sehr interessant. Und natürlich ist hier auch zu sagen, dass wir natürlich auch diese Verbindung von Erzähler haben, ne? Und das Interessante ist, dass der Ton dahingehend eine Verbindung eben herstellt zwischen den verschiedenen bildlichen Einstellungen. Mhm. Ne? Also das, was ich eben gesagt habe, im Endeffekt, der Ton bleibt gleich. Ja. Also wir sind immer noch im gleichen Dialog, wir sind immer noch am selben Ort. Mhm. Ne? Und das ist ganz schön. Und es gibt einzelne Elemente, ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet, wie diesen Pfiff beispielsweise. Ja. Also kurz bevor Cornelia und Fabian vor der Wohnung sind, sie stellen fest, dass sie im selben Haus wohnen, ne, hört man auf einmal so einen Pfiff von außen und man weiß nicht, hat jetzt wirklich jemand gepfiffen, weil keiner von den beiden reagiert darauf. Ja. Ne? Ja. Und für uns ist es wieder da wird so ein Denkprozess in Gang gesetzt. Wo kommt das her? Ne? Mhm. Es wird wieder sichtlich, es ist ein Film. Mhm. Ne? Wir denken wieder über das Filmchen nach. Ja. Und das ist interessant. Also ich würde mal kurz sagen, wozu das bei mir geführt hat in meinem Denken. Sehr gerne. Nämlich, dass wir es hier eigentlich mit einem andauernden Wechselspiel zwischen Annäherung und Distanz haben. Also wir begleiten im Prinzip einen historisch klar verorteten Stoff zu einer klar historisch verorteten Zeit mit allerdings den Mitteln des Films und zwar aus möglichst sehr, sehr vielen Epochen. Wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir ja auch Stummfilmelemente drin haben.
Auf jeden Fall.
In der Sequenz, lustigerweise, wenn wir den Filmproduzenten zum ersten Mal treffen, sprechen die Protagonisten am weiter entfernten Tisch miteinander und der Dialog hören wir nicht, sondern der wird durch diese Texttafeln uns transportiert. Genau. Allerdings auch nicht mit den Texttafeln, die man so aus dem expressionistischen Film der 20er Jahre kennt, sondern auch so mit schwarzer Hintergrund, eine gelbe Schrift. Es hat so was Tarantino-mäßiges, fand ich. Stimmt, ne?
Genau,
auch wie der Schriftzug am Anfang, Fabian, ne? Das ist schon so ein kleiner Bezug, der nicht klar ist, aber den man jetzt mal so für sich herstellen kann. Ja, ne?
Hatte ich auch.
Und ich finde das interessant, weil wir haben ja da durchaus gewisse Parallelen in der Historie. Ne? Also wir haben auch heute eine rechtsorientierte Partei, die aufkommt. Ne? Wir haben Arbeitslosigkeit, ne? Wir haben sehr unsichere Zeiten, Erstarken der Extreme und so weiter. Ne? Das Interessante ist, dass all diese Elemente meiner Meinung nach dazu dienen, diese Parallelen hervorzuheben. Mhm. Und wir betrachten das Geschehen in gewisser Weise auch parallel. Wir haben nämlich dokumentarisch anmutende Einstellungen, die wiederum auch unmittelbar in diesem Kästnerstoff verortet sein könnten, also historisiert sind. Aber gleichzeitig haben wir Elemente, die wir aus dem heutigen Film größtenteils kennen. Schuss gegen Schuss, ich habe es gesagt zum Beispiel. Ne? Und das innerhalb von einzelnen Szenen sogar. Und das führt meiner Ansicht nach zwar zu einer narrativen Kontinuität, in der es keine Brüche gibt oder nur sehr wenige Brüche, aber wiederum zu ästhetischen Brüchen, die dann dafür sorgen, dass die Materialität des Films eben sichtbar wird und dafür sorgt, dass wir die Ereignisse eben nicht bloß als historische Tatsachen begreifen, sondern als unmittelbare, jetzt gerade verortete Erfahrung. Mhm. Und da gibt's auch sehr, sehr viele Einstellungen, die könnten genauso gut im heutigen Berlin stattfinden. Auf jeden Fall, ja. Die gehen da teilweise durch Straßen. Wir haben sehr modernes Bild, hohes Licht, sehr intensive Farben. Wir sehen zum Beispiel so ein historisches Gebäude mit so einem kleinen Vorgarten. Die gehen da vorbei. Die Kleidung erinnert in dem Moment auch nicht unbedingt an das historische Berlin. Das erinnert an heute. Ja, diese Bilder kennen wir nur von heute. Ja. Und das ist interessant, denn man muss ja sagen, dass wenn wir heutzutage vor allem im deutschen Bereich, und davon gibt es ja eine Menge, Historienfilme betrachten zur Nazizeit und zur DDR, ne, man kennt es, wenn man ARD einschaltet, mehr oder weniger ZDF, dass wir es da eigentlich immer mit Filmen zu tun haben, die rein in dieser Zeit verbleiben und eigentlich so eine historische Abgeschlossenheit bieten. Also im Sinne von, ich schaue mir das an, ich weiß, das ist diese Zeit, aber das hat nichts mit mir heute zu tun. Ja. Das macht dieser Film nicht. Mhm. Der Film bringt uns diese Zeit aus einem literarischen Stoff in unser Hier und Jetzt. Mhm. Das ist das Geniale an diesem Film. Und ich finde gerade, dass diese erste Einstellung, wir haben schon drüber gesprochen, die Kamerafahrt mit der Steadicam, genau das ja zeigt. Mhm. Wir sind in unserer heutigen Zeit und innerhalb einer Einstellung gehen wir raus ins Jahr 1931. Mhm. Also hier wird im Prinzip innerhalb von einer Einstellung unsere heutige Zeit mit 1931 verheiratet. Alles ist eins sozusagen. Mhm. Ja, es ist innerhalb von einem Dings. Und innerhalb der Bildwelten haben wir das eben auch. Also wie gesagt, diese historischen Bauten, durch die Figuren da gehen, die werden aber sehr modern gefilmt. Mhm. Ich finde, dass das dazu führt, und das ist etwas, über was ich mich ständig in Gesprächen ja persönlich auch aufrege, dass wir eigentlich, oder dass wir oftmals nicht so wirklich das Bewusstsein dafür haben, dass wir uns ja auch in historischen Zeiten befinden, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was durch diese Filme teilweise mitkommt. ich habe jetzt keine Namen genannt, nämlich, dass wir die Vergangenheit immer als etwas Abgeschlossenes betrachten und wir sind aber doch jetzt fertig mit der Geschichte und jetzt passiert doch eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Ne? Und dieser Film zeigt diese Parallelität eben auf und zwar in einem Sinne, Dominik Graf hat in dem Interview auch gesagt, er glaubt nicht, dass das so wird wie 31 oder dass es so weit kommen wird, mhm. ne? aber als eine Art warnendes Beispiel, es ist nicht so einfach, wie man sich das immer machen kann. Ne?
Mhm.
Und das finde ich, zeigt dieser Film durch diese Parallelität oder durch das Aufzeigen dieser Parallelität.
Ist der Film dann für dich dennoch, ich lege dir das jetzt einfach mal in den Mund, ist der Film für dich ein Liebesfilm?
Absolut. Hm. Es ist absolut auch ein Liebesfilm. Und das hat auch damit zu tun, dass wir uns natürlich auch unserer eigenen Vergänglichkeit und Sterblichkeit bewusst werden. Also das ist eine andere Ebene von Zeit auch wieder. Ne? Und auch eine Ebene, der wir uns selten bewusst sind. Es gibt ja diese zwei tollen Zitate im Film, die auch im Trailer genannt werden. Aber ich finde, das sind schon auch die zentralen Zitate des Films. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus. Wir sehen genug, also wir gucken ab und zu mal raus, aber uns interessiert eigentlich nicht das, was wir da sehen, sondern wir gehen einfach weiter, ne? Und wir leben so in den Alltag rein. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Und natürlich dann auch, kann man dann als Bezug auch zu Fabians privater eigener Geschichte erleben, dass wir ja durch die Dramaturgie, die wir durchaus aus Liebesfilmen kennen, jetzt denken, okay, das muss jetzt entweder dazu kommen, dass die zusammenkommen oder dass wir eine tragische Geschichte erleben im Sinne von, er wird von den Nazis vielleicht irgendwie einkassiert oder sowas. Ja. Ne? Aber er stirbt dann ganz plötzlich auf einmal. Das heißt, mit einem Mal ist er weg. Und das macht uns die unmittelbare Vergänglichkeit eines Menschen auch nochmal bewusst. Und deswegen finde ich das sinnvoll in einer gewissen Weise. Auch wenn ich es sehr abrupt inszeniert finde, aber vielleicht muss genau dieses Abrupte ja sein. Und vielleicht noch ganz kurz zum zweiten Zitat, dann gebe ich dir gerne die Möglichkeit, da vielleicht noch zu antworten. Auch wenn es ein bisschen viel ist und sehr überfordernd ist, was ich gerade mache, das tut mir ein bisschen leid. Ich bin praktisch wie der Film, Fabian gerade. Ein Nachbar schläft, der andere klagt. Ein Dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Also es gibt kein Ende von Geschichte. Wir haben es ganz klar gesagt, es geht immer weiter. Ne? Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, auch politischer, wirtschaftlicher Art, ne? Beispielsweise. Und Stationen werden angesagt. Ich finde, das hat auch durchaus was von, eigentlich ist so ein Leben oftmals auch schon vorgeplant. Ne? Und man bekommt so ein Lebensmotiv reingelegt. Ja? Also im Sinne von, man muss dann irgendwann eine Frau finden, man muss heiraten, man kriegt die Kinder und so weiter. Ne? Also die Stationen werden angesagt, aber eigentlich denkt man gar nicht so richtig darüber nach, inwiefern macht das jetzt Sinn? Inwiefern macht das für mich Sinn? Lande ich dann nicht auch in so einem Alltagsstrudel, in den ich eigentlich überhaupt nicht rein möchte? Und so. Ne? Gut, das ist jetzt sehr viel Interpretation, muss man sagen, gebe ich zu. Aber das macht in dem Fall irgendwie für mich Sinn.
Also es ist auf jeden Fall eine ausführliche Interpretation. Womit ich auch jetzt, wo du mir das dann nochmal so dargelegt hast, auch einverstanden wäre. Ich habe nur meine Probleme damit. Gerade die Zitate, die du gebracht hast, die waren für mich in dieser ganzen Stilistik und in den Situationen.
Die Filmzitate?
Ja, fast schon zu beiläufig. Also der Film ist relativ schnell in seiner Erzählweise. Also man muss wirklich zuhören und manche haben auch einen relativ verwaschenen Dialekt oder eine Aussprache, wo man immer mal Probleme hat, wirklich alles zu verstehen. Das kann natürlich auch Stilmittel sein. Aber ich weiß nicht, ob Dominik Graf nach Dreh des Films gesagt hat, ich habe jetzt hier einen Film und der hat genau diese Aussage. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Man kann das natürlich...
Schwer zu sagen, ja.
Man kann das so sehen. Auf jeden Fall klingt logisch, für mich absolut nachvollziehbar. Aber ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn jetzt irgendjemand, der sich durch unsere Empfehlung, die wir hier, denke ich mal, schon aussprechen können,
und das denke ich auch,
in den Film setzt oder sich den Film dann irgendwann mal kauft, dass man vielleicht ein bisschen irritiert ist, dadurch, dass der Film viele Wege geht, aber nichts konsequent beendet. Da steht der Film vielleicht auch wiederum seiner Stilistik oder seiner Ästhetik, seiner optischen Ästhetik im Weg. Dadurch, dass da viel passiert, aber dann auf einer strukturellen oder auch auf einer Meta-Ebene eben auch. Und wenn man jetzt in einer Szene ist, in der auf einmal, ich sag's einfach mal, in der Labude stirbt, in der, sag ich mal, Fabian stirbt, in der, keine Ahnung, irgendwas Dramatisches passiert, was eben zur Handlung dieser Liebesgeschichte passt, dann wird das immer so ein bisschen überschattet. Also ich hätte jetzt jemanden auf der Straße gesagt, wenn mich jemand fragt, hier, fassen wir mal kurz Fabian zusammen, hätte ich einfach gesagt, eine Liebesgeschichte in den 30er Jahren. Und das wäre es eigentlich fast gewesen. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, auch schon während des Films, was nehme ich denn jetzt daraus mit? Nehme ich jetzt einfach eine schöne Erzählung mit, eine Liebesgeschichte, eine Romanverfilmung, die mir offenlegt, wie Fabian seine Liebe findet oder eben seine Liebe dann wieder nicht verschwendet, aber seine Liebe verliert. Und es ist für mich so ein bisschen ein Film des Scheiterns. Also fast schon so, also es wird immer so als Tour de France bezeichnet. Man durch die Handlungsstränge wird so dieser Protagonist eben durchgeboxt und man sieht Fabian, wie er scheitert. Er scheitert im Beruf, er scheitert vielleicht auch als Freund, er scheitert eben in der Liebe und dann eben auch im Leben, also im Tod. Und es ist einfach ein Aufeinanderfolgen von Aktionen des Scheiterns, die sowohl in der Zeit wahrscheinlich tausendfach, hunderttausendfach passierten, aber die eben auch noch heute passieren, dass das Leben, und das ist für mich das zentrale Narrativ des Films, dass das Leben einfach wahnsinnig durch politische, soziale, gesellschaftliche Sachen, alles was so in soziologische Belange mit reinzählt, dass das einfach wahnsinnig überfordernd ist und dieses Menschsein und dieses Suchen nach Liebe, dieses ganz Banale, dieses einfache Suchen nach Liebe, nach Bestätigung, nach einfach einem Glück durch dieses ganze politische Gesellschaft, was ich aufgezählt habe, dass es einfach schwer ist und dass einem Stein in den Weg gelegt werden, die nicht zu überwinden sind, auch nicht für Studierte und Promovierte.
Das steckt da auf jeden Fall mit drin. Also es geht ja auch, gerade wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen, das transportiert der Film meiner Ansicht nach, geht es ja darum, sozusagen sich sozusagen auch erstmal diesen Schritt zu machen, sich loszusagen von diesen Ablenkungen sozusagen. Und das stellt der Film ja relativ klar aus, weil diese beiden Menschen ja sehr arm sind in dem Moment erstmal, ne? Also Charlotte, Cornelia und Fabian. Ich höre jetzt auf, den Namen zu sagen, Cornelia. Den Gag hat sich auch abgenutzt. Aber dass das ja trotzdem fantastische Szenen sind, in denen wir auch bleiben wollen. Also wir identifizieren uns ja eigentlich, also mir geht's zumindest so, total in diesem Moment mit den Leuten, ne? Also wir wollen ja, dass das weitergeht. Man wünscht sich sowas, gar unmittelbar in diesem Moment, ja. Und man ist ja so ein bisschen sauer, wenn das aufhört. Und dann ist selbst dieses bescheidene Essen und so, das hat alles sowas Romantisches im Kleinen irgendwie, ne? Und das ist ja im Prinzip das, wo das Leben für ihn eigentlich beginnt, kann man sagen.
Ja.
So richtig. Ja. Oder vielleicht nicht beginnt. Er ist ja vorher schon ein relativ kritischer, denkender Geist. Ne? Das wird ja schon deutlich dichter und so weiter. Ne?
Ja.
Und so, ne? Aber ich sag mal so, wo das Leben vielleicht nicht nur auf einer theoretischen Basis funktioniert, sondern auch auf einer praktischen. Ne? Das man sozusagen.
Ja. Und
das ist auf jeden Fall auch was man mitnehmen muss und sollte aus diesem Film.
Ja.
Klar, also das würde ich gar nicht bestreiten.
Und was dann vielleicht noch ganz interessant wäre, also der Film in all seiner Ernsthaftigkeit, die er über die 3 Stunden auf jeden Fall aufbauen kann, dass man auch, sag ich mal, emotional irgendwann betroffen ist, wenn das vielleicht mit Cornelia auseinandergeht oder wenn dieser Filmproduzent dann versucht, Cornelia so einzuspannen und aus den Händen Fabians reißt, da fühlt man mit. Aber dann das Ende, dieser Tod Fabians, da hinterlässt mich Dominik Graf mit so einem kleinen Augenzwinkern. Also so ein bisschen so, hat schon fast schon was Postmodernes, dass jetzt alles nochmal vom Tisch gewedelt wird. Ja. Und jetzt machen wir nochmal was ganz Verrücktes mit dem Augenzwinkern, schwarzhumorig. Und das geht dann ja über in die Verbrennung seines Notizbuches, dass er den ganzen Film über, worin er dichtet, wichtige Gedanken aufschreibt und so weiter und so fort. Oder vielleicht irgendwelche kurzen Skripte für Cornelia, die er ihr dann gibt fürs Vorsprechen. Dass das Ganze dann übergeht in die Bücherverbrennung 1933. Also da wird dann nochmal so dieser Rahmen gespannt. Und da beginnt das Ganze dann nochmal auf einer Metaebene wirklich komplex zu werden. Oder ist nicht allzu komplex, aber es wird versucht, nochmal einen Rahmen zu spannen und eine Aussage zu kreieren, die sowohl in Vergangenheit als auch in Gegenwart berechtigt oder legitimiert werden kann. Also ich fand das eigentlich so eine ganz schöne Szene, dass dann Fabian ist ertrunken und ein Junge, den er retten wollte, bei dem Versuch er eben ertrunken ist, dass der dieses Notizbuch findet und dass dann eben so, fast schon so ein Matchcut auftritt bis zur Verbrennung der Bücher. Und man wird dann in dieser Szene der Verbrennung und man weiß, jetzt sind die die Nationalsozialisten an der Macht und jetzt kommt eine Zeit, die eigentlich auch nicht zuließe, dass eben da jetzt ein Happy End raus entsteht. Natürlich. Weil es wäre sowieso kein Happy End geworden.
Ja.
Man hätte sich natürlich politisch unterwerfen müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass beide, da bin ich jetzt wieder nicht sattelfest genug, aber ich weiß nicht, inwiefern zu der Zeit damals schon die Verfolgung auf Marxisten, auf Pazifisten und so weiter stattfand. Aber ich glaube, Erich Kästner war bekennender Pazifist. Und wenn das ein autobiografischer Zugang ist, dann kann man Erich Kästner als Jakob Fabian sehen. Der dann eben auch mit dem Etablieren der NSDAP auch vielleicht zu Tode oder zumindest in Haft gekommen wäre.
Absolut, ja. Das ist ein Autor der neuen Sachlichkeit.
Genau,
Das zumindest noch mal kurz anzureißen, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und ich habe noch einen Block, den ich unbedingt noch mal loswerden will, weil ich das ganz wichtig finde. Neue Sachlichkeit, ne? Es sind sehr demokratiefreundliche Bücher, die da entstanden sind. Ne? Und die werden natürlich dann verbrannt auch. Ne? Das ist ja dann vollkommen klar. Sind mit die Ersten. Also man hat hier eine gewisse Tendenz zu einer relativ nüchternen, teilweise sehr pessimistischen Darstellung der Zwischenkriegs-BRD, also zwischen den beiden Kriegen sozusagen. Und das auch eine sehr explizite Darstellung von Gesellschaft, Erotik, Technik und Weltwirtschaft. Da habe ich den Wikipedia-Artikel auch runterzitiert an dieser Stelle. Man könnte über die Darstellung in diesem Film noch ewig weiterreden, gerade wie das, wie der Nationalsozialismus hier im Untergrund immer wabert. Ne? Das wird auch durch den Score nochmal, durch dieses oder das Marschmusik.
Dabei,
wabert immer.
Bringt nochmal so einen faden Beigeschmack, dass man, wenn man sich in Sicherheit oder sag ich mal in so einer Idylle und Harmonie wähnt, dass dann nochmal so das Braune nach oben kommt.
Genau. Und es wird ja dann richtig sichtbar in der Szene, wenn festgestellt wird, dass der Professor ja anscheinend bedroht wird, oder es wird so ein bisschen offen gelassen, ob er teilweise das nicht auch so ein bisschen teilt.
Ach so. Irgendwie.
Er sagt das auch mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber er wird zumindest gefragt, ob er bedroht wird, ne? Und dann hält er ja so ein Plädoyer, dass wir eine neue Ordnung brauchen, ne? Und die Welt geht vor die Hunde, ne?
Genau, ja.
Ja. Ich möchte zumindest einen Punkt noch bringen, den ich sehr wichtig finde, weil dieser Film nicht nur aus den stilistischen Elementen besteht, die wir gerade dargestellt haben, sondern es gibt einzelne Szenen und Sequenzen, die so ein bisschen rausstechen nochmal. Dazu zählt der Anfang, Amtsapparat da irgendwie so ein bisschen dargestellt wird, mit dem Kontrakt, dass man erst beim Ehemann unterschreiben muss, bevor man die Frau mit der Frau schlafen kann. Und das ist interessant, weil wenn wir an Verwaltungsapparate denken, denken wir natürlich an Franz Kafka. Und auf eine ähnliche Weise wird tatsächlich auch in Orson Welles' Verfilmung von Der Prozess, The Trial aus dem Jahre 1962, ähnliche Einstellungen gibt's da auch, weil diese Einstellungen, die sind da mit einer sehr extremen Obersicht teilweise und sie sind angeschrägt. Also das ist ein ganz klarer Kafka-Verweis, also auf den Film. Und das ist natürlich auch, zeigt der Film damit oder macht deutlich, er steht an einer gewissen literarischen Tradition. Man weiß nicht, inwiefern sich vielleicht sogar Kästner da bedient hat, weil Kafkas Roman Der Prozess kam nur 6 Jahre vorher raus. Vielleicht hat er ihn gelesen und das irgendwie übernommen. Ne? Aber da denkt man natürlich dran, sowohl Der Prozess, das Schloss, das steckt bei Kafka sehr, sehr klar drin. Beziehungsweise es hat auch am Anfang so eine sehr komödiantische Komponente, die eigentlich bei Der Prozess fehlt. Und das erinnert mich wiederum an einen anderen Film, der wiederum Der Prozess sehr stark zitiert hat. Und das ist Brazil von Terry Gilliam. Da gibt es auch eine Sequenz, in der das auch in ähnlicher Weise so dargestellt wird. Ne? Die Stummfilmzeit habe ich schon genannt. Ich musste auch so ein bisschen, das fällt aber so ein bisschen raus, an diese, wir haben gar nicht über diese Figur gesprochen, die das entstellte Gesicht hat. Ich dachte da, ich hatte so eine Vermutung, italienisches Horrorkino, aber ich hätte es nicht Bezug stellen können. Das ist was, wo ich ehrlich gesagt nach dem ersten Gucken ein bisschen ratlos zurückgelassen wurde. Mich hat dieser Hut zumindest, und wenn man das Gesicht so ein bisschen verdecken würde, hätte mich das jetzt an Blutige Seide von Bava erinnert. Aber das ist, glaube ich, was komplett anderes. Ich glaube, das ist eher was, was ich für meinen Teil noch nicht gesehen habe.
Ja.
Ne?
Hatte ich verdrängt. Also ich find's ganz schwierig, dadurch, dass der später nochmal in Fabians Gedanken auftritt und er dann zu diesem, ja sag ich mal, Krüppel wird, zu diesem ja Kriegsinvaliden aus dem Ersten Weltkrieg, der da eben geschädigt ist, dem keine Unterstützung zugekommen ist. Und es wird ja auch so ein bisschen deutlich, ich glaube, Fabian hat im Film, im Buch weiß ich nicht, aber zumindest im Film auch gedient.
Im Buch,
im Ersten Weltkrieg, als Rekrut, als Infanterist irgendwie, hat da vielleicht noch, zum Beispiel bei diesen Tontaubenschießen, noch so ein kleines Bombentrauma.
Ja, genau.
Und trägt das noch so ein bisschen mit sich rum, ist vielleicht auch deswegen so diese pazifistische Haltung. Und vielleicht nimmt ihn gerade diese Situation, diese Darstellung mit eben diesem Geschädigten des Krieges, ja, das nimmt ihn irgendwie mit, aber so eine genaue Interpretation oder ein Querverweis zu einem anderen Film oder Werk.
Ich weiß, ich habe sowas Ähnliches keine schon Ahnung. Mal gesehen. Gerade am Anfang, wenn man das, also in der ersten Szene des Films sieht man diese Figur ja auch schon. Nur man sieht das Gesicht nicht, sie ist dunkel. Ne? Und sie ist vor so einem, ich glaube, Glockenturm irgendwie, ne? Irgendwie oder so ein coolen Kirchturm. Das erinnert mich an irgendwas. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist eine Filmreferenz auf irgendwas. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau zuordnen. Aber es wird auch so
leicht von unten
genau.
nach oben gefilmt. So in Schwarz-Weiß, glaube ich sogar, mit einer absolut riesen Körnung, dass man, sage ich mal, nur noch die Silhouette des Menschen erkennt, den man dann im späteren Filmverlauf nochmal als Tagtraum oder zumindest als gedankliche Vorstellung nochmal sieht. Schwierig einzuordnen, also da müsste ich den Film vielleicht nochmal sehen. Das wäre vielleicht für ein, zwei Szenen sowieso nochmal gut, dass man gerade im Film von dem Format und der Fülle und diesem Angebot an Attraktionen, die man sich herauspicken kann, was wirklich auch ratsam wäre. Also falls der Film dann mal auf DVD oder Blu-ray erscheint, werde ich mir den sicherlich für den heimischen Gebrauch nochmal sichern.
Ich mir auch auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon recht gut rausgekommen, dass wir uns den beide holen würden. Ne? Es ist in jedem Fall was ganz Besonderes. Ne? Das muss man schon sagen. Es gibt noch ein paar weitere klare Referenzen. Ich finde, dass der Film, aber eigentlich auch die Romangeschichte, und da könnte man wiederum eher begreifen, ob nicht der Film, den ich jetzt nenne, eher eine Referenz auf Erich Kästners Buch wiederum ist. Und zwar erinnert mich das einfach sehr stark an Wir Wunderkinder. Also eine Liebesgeschichte, die am Nationalsozialismus mehr oder weniger vorbei lebt. Und es wird immer deutlicher mit der Zeit, ne, dass die Nazis die Macht übernehmen und so. Grandioser Film, habe ich schon mal gesagt, kriegst du irgendwann. Habe ich schon das sage ich übrigens bei jedem Film, den ich hier nenne, ist mir aufgefallen beim Reflektieren über unseren Podcast. Ich werde das nicht jedes Mal sagen. Wenn ich hier von einem Film sehr schwärme, kannst du sicher sein, dass du den irgendwann mal bekommst.
Ja, gerne.
Also Kurt Hoffmann, das ist auch eine Literaturverfilmung und das Buch stammt von 1957. Also ein Jahr bevor der Film Wir Wunderkinder rauskam. Ne? Und ist von Hugo Hartung. Und ansonsten eine Referenz, die wiederum eine Referenz ist, die sehr modern ist. Und ich musste da sehr stark an Oh Boy denken. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist ein Film von 2012. Sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit Francis H. Und zwar geht es da auch um einen Jungen, der im Prinzip arbeitslos ist, der sein Studium geschmissen hat und durch die Stadt zieht eigentlich. Und es ist ein Schwarz-Weiß-Film in Berlin. Und es gibt so einen Running Gag in dem Film, dass er eigentlich den ganzen Film über nur einen Kaffee möchte und den nirgendwo bekommt. Also es gibt zum Beispiel so eine Art Starbucks und da kostet der Kaffee irgendwie 3,50 und er hat aber nicht so viel Geld dabei und so Spaß. Ne? Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, die sehr, sehr klar erinnert an eine Szene in Fabian, nämlich das Gespräch mit dem Chef an diesem Schreibtisch. Das ist praktisch eins zu eins die gleiche Gegen Schluss. Und man muss sagen, auch Tom Schilling in der Hauptrolle. Also das ist auch die gleiche Figur. Ach so, okay. Da würde ich auch sagen, dass das in gewisser Weise ein Zitat ist. Und das finde ich nämlich dahingehend interessant. Man muss dazu sagen, es gibt nicht nur Filmreferenzen, es gibt auch andere kulturelle Referenzen, Skulpturen. Mhm. Man sieht die vier Jahreszeiten als skulpturelle Aufbearbeitung. Ne? Und natürlich Literaturreferenzen an diese Literaturverfilmung, ne, im Prinzip. Ja, ne? Klar. Und ich finde, dass das durchaus Störelemente fürs Narrativ sind. Also so Sachen, die aus dem gängigen Konventionen des Films rausfallen, auch wenn man schwer von Konventionen sprechen kann, muss man sagen. Aber ich finde, was interessant daran ist, dass wir hier eigentlich eine Rekombination von, wir müssen gerade mal das Stromkabel anschließen. Mach ruhig. Ich spreche einfach weiter. Dann bekomme ich wenigstens keine Gegenrede jetzt. Dass wir im Prinzip hier eine Rekombination von literaturgeschichtlichen und filmgeschichtlichen Elementen haben, die dann wiederum dem Erschaffen etwas von etwas komplett Neuem dienen. Also wir haben auch hier wiederum nicht nur eine Bewusstwerdung von tatsächlichen historischen, im Sinne von historisch-politischen Ereignissen, die dadurch aktualisiert werden, sondern auch eine Aktualisierung von historischen Ereignissen oder von historischen Werken aus der Kunst- und Filmgeschichte. Das ist im Prinzip auch nochmal so was Interessantes. Und damit ist das nicht nur eine Rekombination, also auch im Sinne von technische Elemente, ne? Weil gerade diese Stummfilmzeit und sowas, das ist ja eine klar historisch verortete filmische Zeit. Also im Prinzip haben wir hier, und dahingehend ist der Film tatsächlich postmodern, im Sinne von, er rekombiniert das alles. Aber er macht es nicht so sinnlos, wie wir das heutzutage aus manchen Serien oder so sehen. Wir machen hier mal eine 80er-Jahre-Referenz oder packen da mal völlig unmotiviert irgendwie ein Plakat von Flash Gordon an die Wand oder sowas, ne? Um die 80er Jahre zu feiern, sondern ich finde, das ist sinnvoll. Also ich finde auch zum Beispiel dieses Einsetzen von der Prozessreferenz, die man ja im Roman dann wiederum eigentlich nur sehr bedingt hat, ne? Aber dieses Einsetzen von dieser klar auch filmischen Referenz, sodass man das, wenn man den Film Der Prozess gesehen hat, wiedererkennt, auf jeden Fall.
Ja.
Dass das irgendwie sinnvoll ist. Also hier wird sozusagen historisches, filmisches Material neu aufbereitet, um sinnvoll in die Handlung eingegliedert zu werden, sozusagen. Und das macht der Film eben nicht nur auf der technischen Referenzebene, so wie wir das eben gesehen haben, Stummfilmelemente, verschiedene stilistische Kamera, Elemente auch im Sinne von verschiedene, dass du hier 35 mm hast und dann digital und so, ne? Also ist schon spät, Kinder. So. Sondern, dass all diese Elemente eben auch diese gewisse Zeitlosigkeit dann wieder haben, ne? Also wir haben ja im Prinzip ein Spiel mit der Fiktion, was wiederum zu einer Neukodierung des vorhandenen Materials führt, uns aber auch dann wiederum was über die aktuelle oder über die Realität dann wiederum verrät. Mhm. Also alle Werke, die wir hier sehen, werden in einen Kontext gesetzt und weitestgehend in ein realistisches Werk, weil wir haben es hier größtenteils mit dokumentarisch anmutenden Sequenzen zu tun, eingegliedert. Das war nochmal sehr komplex. Ich habe auch am Ende irgendwie das zitiert, was ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist, das ist so das, wie ich das gesehen habe.
Also auch wenn ich jetzt diese Referenzen nicht parat habe,
dann kannst du das nicht mitnehmen, natürlich. Ja, es ist ein Angebot, ja.
Ja, aber es bleibt dann, obgleich diese ganzen Sachen drin verankert sind, kann man jetzt spekulieren. Aber wenn Dominik Graf wirklich in der Absicht war, das Ganze da zu implementieren und Referenzen zu schaffen, um vielleicht irgendwo eine Hommage anzustreben oder so, oder um irgendwelche Elemente aus verschiedenen Epochen des Filmschaffens aufzugreifen, um die da als Gesamtkunstwerk, als postmodernes Gesamtkunstwerk zu etablieren, dann hat er das wirklich gut gemacht, ohne dass mir das jetzt zumindest als Fragezeichen aufgestoßen wäre. Ja,
es passt in die Kontinuität.
Genau, richtig.
Ne? Genau. Ja.
Und das ist dann wahrscheinlich ein Kniff oder, sage ich mal, ein Stilmittel, dass Dominik Graf dann, wenn das so ist, sehr gut beherrscht. Ich habe jetzt natürlich nicht die Referenzen, aber ich kann zumindest bezeugen, dass das Ganze nicht als zu gewollt und zu Ja, eben dieses Style over Substance-Ding. So, wir bringen das jetzt rein, damit ich sagen kann, ich habe dort eine Referenz von XY reingebracht, sondern es passt.
Ja, das ist tatsächlich interessant, dass das ein Angebot ist, im Sinne von, man kann das sehen,
genau.
Aber es ist auch nicht so, wie ich das jetzt letztens bei The Suicide Squad so erklärt habe, dass das nochmal eine ganz neue Ebene aufmachen würde, sondern es unterstützt eigentlich das, was wir sowieso sehen. Ja, aber es bringt dich auf eine Ebene, okay, wir haben hier ein Aufrufen von historischem Material aus der Literatur und aus dem Film und so weiter und so fort. Und das passt ja dann wiederum zur übergeordneten Botschaft des Films hinsichtlich der historischen Zeit des Nationalsozialismus und wie die durch Literatur und jetzt wiederum durch den Film aufbereitet wird. Kinder. Genau. Alles klar.
Dem schließe ich mich an.
Ja. Hast du noch irgendwas?
Nö. Nö, also wir haben eigentlich alles geklärt. Ich hatte mir so ein paar Fragen noch aufgeschrieben, aber das ist jetzt in unserem Gesprächsverlauf eigentlich alles fein säuberlich geklärt worden.
Ja. Ich hätte gerade nicht gedacht, dass wir es noch unter 2 Stunden schaffen.
Das
schaffen wir. Wir haben fast 2 Stunden jetzt.
Ist natürlich eine Herausforderung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt natürlich den Film sehen müssen und dann noch den Podcast hören müssen.
Absolut.
Das sind dann insgesamt eben fast 5 Stunden.
Ja.
Das tut uns nicht sehr leid.
Ja,
stimmt. Es lohnt sich ja auch.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, du fandst ihn ziemlich gut.
Ziemlich gut, ja. Also überraschend gut. Ich kenne mich nicht zu gut im deutschen Film aus, weil ich zu Schlechtes bereits über den deutschen Film, zumindest den gegenwärtigen deutschen Film, gehört habe. Und dann auch zuweilen in den großen Kinos gesehen habe. Aber es ist doch immer wieder ein Besuch wert, deutsche Filme auch mal in kleinen Programmkinos zu besuchen, denn da sind dann doch schöne Independent-Perlen dabei, zu denen ich Fabian auf jeden Fall zählen möchte.
Ja, absolut. Für mich einer der besten Filme der letzten Jahre überhaupt. Ich bin komplett begeistert.
Hätte ich auch im Vorhinein nicht gedacht. Du hattest mir den Film schon als Brecher angepriesen, als Film, über den sich die Kritiker ja sehr freuen.
Ja, und vor allem unsere Letterboxd-Liste. Aber auch Kritiker.
Okay, ja.
Also ich habe gesehen, dass bei Letterboxd auf einmal ziemlich viele Leute den Film gesehen haben und es praktisch 4,5 und 5 gehagelt hat. Und da dachte ich, okay, egal wie das jetzt wird, das muss man sich anscheinend angucken.
Ja.
Ne? Und ja, ich kann mich da nur anschließen, muss ich wirklich sagen. Ich bin hin und weg. Gut, damit haben wir es geschafft.
Sehr schön.
Ich will jetzt mal nicht die absolute Versprechung machen, dass wir das nächste Mal über Freaks reden, aber wir peilen es auf jeden Fall an. Ich wüsste jetzt zumindest nichts, was jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten 2 Wochen im Kino kommt, was es verdienen würde, dass wir nicht über Freaks sprechen.
Wir müssen uns auch nochmal genau informieren, wann überhaupt jetzt welche Filme im Kino erscheinen. Wir haben ja schon gehört, dass zum Beispiel Dune irgendwann demnächst so aufploppen soll in den nächsten Wochen und Monaten.
Ist geplant am 16. September. Ich habe es nochmal gecheckt.
Mhm.
Wenn nicht Corona nochmal plötzlich ganz überraschend richtig reinhaut.
Mhm.
Aber das ist auch so ein Ding, was wir zumindest mal anpeilen, oder?
Also habe ich sehr große Lust drauf. Und natürlich muss ich dann aber auch erstmal den Lynch-Dune sehen.
Den muss ich auch noch sehen.
Auf den stimmt. Auch sehr viel Lust habe. Vielleicht können wir da ja so eine kleine Dune-Serie draus machen, dass wir das Ganze mal so gegenüberstellen oder so.
Ich bin dafür.
Schauen wir mal.
Ja. Gibt's auf Netflix zu sehen gerade.
Ja.
Wir kriegen keine Werbung dafür.
Richtig.
Also zumindest gab's das, als ich letzte Woche nachgeschaut habe. Mal gucken. Ja, dann war's das von unserer Seite. Geht auf jeden Fall noch ins Kino. Der Film, Fabian, läuft auf jeden Fall leider zu wenig. Aber vielleicht findet ihr ja irgendwo noch ein Kino, wo ihr die Chance bekommt, euch dieses Werk von Dominik Graf anzugucken. Bleibt uns gewogen, habt eine tolle Zeit, schaut den Film, hört unseren Podcast, beziehungsweise das war dumm, weil ihr habt ihn jetzt bereits gehört. Macht's gut, Leute, es ist spät.
Macht's gut.